Max, wir müssen reden.
Ja, hallo.
Ich mache hier mal meine Flasche Wasser auf. Und proste dir mal nicht zu, ich habe nämlich noch einen Kater.
Oh.
Und zwar von unserer letzten Sendung.
Nee, nicht okay, das hat sich ja dann im Zweifelsfall relativ lange durchgezogen.
Genau. Das war schon eine lustige Sendung, was den Pegel anging.
Wieso? Habe ich gar nicht mitbekriegt. Das war sehr lustig. Ich habe nämlich davon eigentlich relativ wenig mitbekommen, muss ich ehrlich gestehen.
Ja.
Wie gut ihr schon dabei wart, bis dann Michael Krall fast von der Bühne gefallen ist.
Das war schon sehr lustig. Ja, und es ist die erste WMR-Sendung, die so richtig komplett als Video da ist. Wir haben das in die Shownotes der letzten Sendung, habe ich auch das Video reingepackt. Das kann man sich dann halt wirklich mal so, sind wir auch YouTube-Stars auf so eine Art.
Oh, finally.
Doppelt, ne? Hast du mitgekriegt, es gibt jetzt so einen YouTube-Kanal mit unserem Namen?
Ja, die haben sich, aber bei mir haben sich zumindest jetzt nochmal entschuldigt. Und also haben gesagt, okay, also wollen auf jeden Fall ihren Hashtag ändern.
Und die haben auch WMR oder was? Ach ja, komm ey.
Und also du warst ja da ein bisschen pumpig gleich auf Twitter.
Also ich war nicht pumpig, mir ist es eigentlich egal. Also wir wurden halt dort ich wurde so oft darauf angesprochen, hier, diese komischen Gamer-Leute machen auch, setzt mit, wir müssen reden und so. Und ich glaube, die haben halt auch echt ziemlich viel Feedback bekommen, dass es ja uns auch schon gibt unter dem Namen, ja. Und ich hab mir dann halt mal die erste Sendung oder diese eine Sendung da angeguckt. Dann hatte man da gleich irgendwie in der ersten, Minute so irgendwelche sexistischen Sprüche und das ist jetzt aber nicht auf der Aufnahme drauf, ne? Nein. Also ist egal. Und das fand ich irgendwie, ich fand die irgendwie ziemlich Banane und ich dachte mir, ach nee, das ist jetzt irgendwie auch nichts, womit man uns Fenster wegwechseln könnte.
Ja, also auf jeden Fall so.
Anscheinend haben wir eine gewisse Überschneidung.
Per Twitter waren sie auf jeden Fall nett.
Du bist sehr leise jetzt gerade.
Ich bin jetzt sehr leise, okay. Dann muss ich mich wieder ein bisschen lauter machen. Das hören wir eher selten. Ich probiere gerade den Pegel so ein bisschen anzupassen, dass ich nicht zu oft
über. Jetzt bist du wieder laut.
Okay, dann habe ich den Pegel wieder ein bisschen besser. Gut, dann mache ich hier erstmal vielleicht kleines California-Update. Ich sitze jetzt hier gerade im zukünftigen Kinderzimmer quasi oder Gästezimmer und es sind draußen sonnige 20 Grad, also das Wetter ist gigantisch, muss man sagen. Die Sonne knallt. Es gab so Momente, wo es. Ja, ist nicht alles gut, warte, wo es ein bisschen zu warm war. Aber also, nee, das ist wirklich gerade, also es ist auch der wärmste Januar hier seit Jahren, also so mit Tagesrekorden und sowas, also das ist und noch trockener als letztes Jahr bisher, also die Dürre hält offensichtlich an. Das ist ja wirklich so ein allgegenwärtiges Thema, die Dürre. Und wir haben ein Auto gekauft nach langem Hin und Her. Ich dachte immer, Auto kaufen wäre irgendwie so, wäre Spaß. Geil, man nimmt einen unverantwortlich großen Batzen Geld in die Hand, um sich einen Blechhaufen dafür zu kaufen und man kriegt von Autohändlern die Füße geküsst. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend und vor allen Dingen, wir hatten uns so ein Budget gesetzt, also Kredit aufnehmen können wir nicht, weil wir haben keine Credit History. Das ist eigentlich sowieso mal eine Geschichte für sich hier mit dieser ganzen Credit History. Du kannst erst einen Kredit.
Du musst Kredite aufnehmen, um Kredite aufnehmen zu können.
Genau.
Okay.
Also um eine Kreditkarte zu kriegen, brauchst du eine Credit History und um eine Credit History zu kriegen, brauchst du eine Kreditkarte.
Ja, das nennt man Catch-22.
Das nennt man Catch-22, exakt. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Bei den meisten Leuten wird es darüber gelöst, dass die halt irgendwann im Teenager-Alter übernimmt einfach deren Eltern eine Sicherheit. Also die Eltern sagen halt, okay, wir übernehmen für dich die Sicherheit, dass wir im Zweifelsfall für deine Kreditkarte haften. Und dann kannst du quasi deren Kreditlimit mitnutzen und damit deine eigene Credit History aufbauen. Nun haben wir zwar Eltern, aber die haben genauso wenig Credit History wie wir. unsere letzte Vermieterin hat mir damals sogar angeboten, oh, wir können doch für dich haften. Und dann dachte, nee, das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass meine Vermieter die Kreditkarte für mich haften. Und gelöst habe ich das Problem jetzt, indem man dann eine sogenannte Secured Credit Card abschließt. Das heißt, man hinterlegt einen gewissen Betrag und hat dann eine ein Kreditlimit über etwas mehr als diesen Betrag. Also ich habe $500 hinterlegt und habe jetzt etwa $600 Kreditlimit. Und das wird dann langsam, und wenn ich da immer meine Schulden quasi immer pünktlich zurück, also eigentlich im Wesentlichen ja mein Geld wieder auffülle, dann ist dann habe ich nach einem Jahr dann wohl eine okay Credit History. Darum ist für uns so ein Autokredit, wäre zwar theoretisch machbar, also das haben die zumindest alle erzählt, aber die Zinsen sind wirklich, also die Zinsen sind lächerlich lachhaft. Also ich habe wirklich bei dem einen Autohändler saßen wir da und ich war schon ein bisschen erschöpft und der hatte, ja, wir machen dir da ein gutes Angebot, und der hat mir dieses Angebot vor und ich habe kurz nachgerechnet und ich musste wirklich laut anfangen zu lachen, weil also was habt ihr vor? Also es war, die wollten mir ein Auto verkaufen für $12,000 und $6,000 sollte ich quasi in bar auf den Tisch legen und $6,000 hätte ich finanziert gekriegt und im Endeffekt gezahlt über 5 Jahre hätte ich $28,000. Für ein $12,000 Auto.
Was? Ja. Was ist das für ein Zinssatz? Ja, oder war das einfach so eine Abzocke?
Ne, das ist totale Abzocke. Das ist halt, also zum einen sind wohl, ich hab mittlerweile über Autohändler gelernt, also das funktioniert, also sowas, was wir gemacht haben, halt über einen Barpreis, also ich bin leider kein guter Verhandler, das ist, das muss ich einfach wieder sagen. Ich habe es nicht geschafft, das Auto, was wir im Endeffekt gekauft haben, überhaupt runterzuhandeln. Was ich hingekriegt habe, dass wir die Zahlung aufgesplittet haben von einer auf zwei Zahlungen, beziehungsweise das hat er mir dann so, sogar von sich aus angeboten. Also die meisten Leute kaufen hier offensichtlich Auto auf Kredit und das ist für den Autohändler total super, weil so Kreditraten natürlich und Zinssätze niemand so richtig, also wenn du irgendwie eine feste Zahl hast, du hast halt irgendwie, das Auto soll 15.000 kosten, du willst aber nur 13.000 zahlen oder was auch immer, dann hast du halt einen festen Preis, um den du es runterhandeln kannst. Aber so mit Laufzeiten und Kreditraten und bla 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 und weiß der Teufel was, da kommen die Leute schnell durcheinander. Und die Händler probieren es dann wohl. Also sie gehen halt mit totalen Fantasiepreisen ran. Und manche Leute sind doof genug und beißen an.
Es gab mal so eine ziemlich gute This American Life Folge, wo sie eigentlich die gesamte Zeit nur bei so einem Autohaus, so ein amerikanisches Autohaus, über ein paar Monate sozusagen einfach dabei waren, wie das da läuft, welche Prozesse da am Start sind, wie der Druck auf die einzelnen Verkäufer sind. Also die Verkäufer, die leben ja von der Provision und so. Da gibt es einen extrem krassen Konkurrenzdruck innerhalb dieser Autohäuser, wie viele verkauft werden. Und dann gibt es dann irgendwelche Stars, die dann halt, also die haben auch da dann total das Mega-Ansehen und sind sozusagen in ihrer Peer-Group dann halt so voll hochgeachtet, weil die halt irgendwie es geschafft haben, so und so viele Autos zu verkaufen. Und mit so und so, mit den und den Eckpunkten sozusagen, ja. Also das war wirklich eine sehr hörenswerte Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber das war wirklich eine richtig gute This American Life Folge, wo man wirklich das Gefühl hatte, so jetzt so eine ganz eigene Welt einzutauchen.
Also ich habe so einen sehr langen Artikel gelesen, der heißt Confessions of an Auto Seller oder Car Sale. Car Salesman, oder ich weiß nicht, ich suche es gerne nochmal raus für die Shownotes. Und von Edmunds. Edmunds ist hier so ein Autopreisportal, und also wo man so die Preise checken kann und wo Händler bewertet werden und so. Und die haben einen Mitarbeiter, haben die für mehrere Monate underground in ein Autohaus geschickt, wo er dann in zwei verschiedenen Autohäusern gearbeitet hat. Einmal in so einem richtig, in so einem High-Volume-Autohaus, wo halt so dieser massive Druck so da ist, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und die andere Zeit hat er halt in einem anderen Autohaus, in einem No-Haggle, also keine Verhandlungen, kein Bullshit-Autohaus verbracht und dann quasi auch verglichen und das beschrieben. Und der hat das sehr, sehr ähnlich so beschrieben wie du. Und wenn man das dann einmal, wenn man das gelesen hat und diese Rituale so ein bisschen kennt, dann erkennt man die auch wieder. Also ich habe dann zum Beispiel, wenn man mit einem Händler am Ende ist, mit einem Verkäufer, dann sagt er halt, ich hole mal meinen Manager, und dann holt er seinen Manager und dann probiert der Manager die gleiche Tour nochmal. Also das ist total bekloppt und es macht keinen Spaß. Das ist furchtbar. Und sie haben alle nichts. Das ist halt die Scheiße. Wir dachten, okay, für 6.000 kriegen wir was relativ Okayes. Wir haben irgendwann unser Limit auf 6,5 erhöht. Dachten, naja, okay, Amerika, Autos sind hier billig, muss doch irgendwas geben. Aber es war wirklich, es gab nichts. Es gab nur Schrott. Es gab wirklich, also es gab Autos, wo, also eine Karre, da hat Diana sich reingesetzt und ist quasi wieder rausgesprungen, weil sie meinte, dass es drinnen so dreckig war und so. Also wirklich so. Und wir wollten ja eigentlich so einen kleinen Wagen. Also wir hatten so ein bisschen, also wir hatten uns ein bisschen in den Honda Fit verliebt, in Anführungsstrichen. Honda Jazz heißt der auf Deutsch oder in Europa. Ist halt so eine kleine Karre, so das übliche Hatchback, wie heißt das, Schrägheck und so Polo-Größe, sage ich jetzt mal. Halt nichts Dramatisches, aber kriegst halt ein Kind rein. Also 4 Sitze wollten, weil wir wollten großen Kofferraum und so diese ganzen Sachen. Und sollte nach Möglichkeit nicht sofort auseinanderfallen. Und im Endeffekt sind wir wirklich... das Billigste, was wir bekommen haben, war ein Volvo. Es ist jetzt weitaus größer, als ich jemals gedacht hätte, die Karre, aber sie erfüllt unsere Bedingungen so größtenteils, passt in unsere Parklücke, passt in unser Budget, hat einen großen Kofferraum, ist ein Kombi und hat 4 Sitze.
Volvo ist ja auch ein gutes Auto, oder?
So. Also das Modell, was wir haben, die sind irgendwann von Ford aufgekauft worden. Und das Modell, was wir haben, das ist der V50, der ist bekannt dafür, dass er mit der Volvo-Tradition der totalen Zuverlässigkeit relativ bricht. Also das ist nicht so ein ganz so ein zuverlässiges Auto, aber es ist ein okayes Auto. Also es ist jetzt eine 10 Jahre alte Karre, aber naja, ist halt wie es ist.
Ja, Max hat ein Auto.
Ich habe ein Auto, ja. Oh Gott. Ein rotes.
Und Diana hatte ja schon in Berlin ein Auto.
Wir hatten wir hatten den dann quasi, ja, so ein Twingo und die meiste Zeit, und der war total alt, den haben wir dann irgendwann nicht mehr. Er musste dann irgendwann durch den TÜV und dann haben wir gedacht, ey komm, jetzt schmeiß mal gegen die Wand und haben den dann für irgendwie 300 Euro verkauft, weil wir ihn auch nicht gebraucht haben. In Berlin brauchst du ja auch wirklich kein Auto.
Das stimmt, ja.
Und hier kann man eigentlich auch ganz gut ohne Auto klarkommen, glaube ich, in San Francisco. Das ist, also es gibt hier die Straßenbahn fährt hier direkt um die Ecke. Es gibt Zipcar, ist leider ein bisschen teuer. Also das ist sowas wie so Carsharing-Dienst. Getaround ist ein Dienst, wo man Autos von privat mieten kann. Habe ich jetzt noch nicht einmal gemacht, weil ich habe es erst seit kurzer Zeit und seitdem haben wir auch ein Auto, seitdem ich da einen Zugang zu habe.
Wieder so Sharing Economy.
Ja, ja, genau, total. Ich überlege auch, ob ich da nicht unser Auto reinstellen soll mit. Könnte eventuell ein bisschen Geld bringen. Und
davon hast du ja praktisch nichts, so als mittelloser Facebook-Programmierer.
Du, das sind, also zum einen, ich meine, wir zahlen, also wir rechnen gerade. Es ist jetzt nicht so, dass wir arm sind, um Himmels Willen, aber im Augenblick sind wir wirklich so an dem Punkt, wo wir, weil die Mieten hier halt so scheiße hoch sind und über die Hälfte des Gehalts auffressen.
The rents are too damn high.
Ja. Und so mit laufenden Kosten und so weiter und so fort haben wir am Ende des Monats jetzt nicht, also wir haben immer noch mehr, als du jemals Einkommen hattest, wahrscheinlich einfach an Spielgeld oder das heißt an Spielgeld, an nicht fix verplanten Geld über. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir aus vollen Taschen leben könnten. Ganz im Gegenteil. Also im Augenblick probieren wir, wie können wir die Kosten relativ klein halten, wo können wir sparen, weil wir auch noch so ein bisschen so einen europäischen Lebensstil haben, sage ich jetzt mal. Also es sind hier einfach, ich kriege immer mehr mit, es sind andere Sachen billig. Also klar, wenn du europäische Sachen kaufst, dann sind die natürlich teurer als die meisten amerikanischen Sachen. Aber Milchprodukte zum Beispiel sind deutlich teurer als in Europa. Ich nehme an, das liegt an den Subventionen, ich weiß es nicht genau. Aber
Milch ist Fleisch viel billiger.
Ja, was wir dummerweise nicht essen. Oder Diana nicht isst. Sie ist ja Vegetarierin.
So ein richtig geiles Steak, so, also das ist halt echt irgendwie. Das habe ich echt in den USA, das mochte ich, da konnte ich. Da war ich nicht drauf, habe ich drauf, war ich drauf abgefahren.
Was hier sehr geil ist in der Gegend, sind die Avocados zum Beispiel. Also Obst und Gemüse ist prinzipiell fantastisch in der Region hier. Wir leben halt in einer Region, in der viel von dem Zeug angebaut wird. Toll. Und also gerade Avocados sind deutlich billiger als in Deutschland und von der Qualität her um Dimensionen besser.
Und Avocados sind ja im Endeffekt auch nichts anderes als vegane Steaks.
Exakt. Insofern passt das ja alles. Ja. Wir haben uns gestern eine Brotbackmaschine gekauft, weil wir keinen Bock mehr haben auf dieses amerikanische Brot. War sehr lustig. Hat Diana auf Craigslist gebraucht gekauft. Diana ist totaler Craigslist-Profi geworden. Und haben wir ein paar Spaniern abgekauft, die jetzt gerade wieder nach Spanien zurückgehen. Und so, ja, das Brot hier, das geht echt gar nicht. Also die Europäer unter sich, wie sie über ihre Broterfahrungen reden.
Sehr cool.
Ja, das ist sehr, ja.
Und ich mochte Bagels.
Bagels gibt's ja. Bagels kaufen wir auch sehr, sehr häufig. Die sind echt lecker auch. Und die sind auch relativ günstig. Was wir jetzt noch mal zum Thema Auto, das wird dir gefallen und da werden wahrscheinlich die Datenschutzbewegten unter unseren Hörern werden jetzt mit den Ohren schlackern. Ich habe ja so eine Versicherung jetzt abgeschlossen, die heißt, ich habe vergessen, wie sie heißt. Auf jeden Fall, man bezahlt pro Meile, die man gefahren ist.
Und du hast so ein Gerät da drin, dass das misst, ne?
Genau. Also es ist, die gibt es offensichtlich bisher nur hier. Das sind so, also Autos haben so Standardschnittstellen seit 1996 oder sowas. Also unser Volvo hat die auf jeden Fall auch. Das habe ich per Zufall beim Kauf gesehen. Und dann steckt man das da dran, so einen Stecker drauf. Und der funkt dann regelmäßig. Also mein GPS kann man abstellen, wenn man mag. Aber der hat auch GPS drin. Aber der funkt dann alle möglichen Daten rüber und davon hängt dann eben ab, wie viel Versicherung wir zahlen müssen. Wir haben das jetzt mal für uns überschlagen und wir schätzen mal so, dass wir nicht mehr als 10.000 Meilen im Jahr fahren werden und damit mit bis zu 10.000 Meilen ist es deutlich günstiger als die nächst bessere Versicherung und darum haben wir gesagt, dann probieren wir es halt mal.
Also hier gab es das auch, ne? Also hier gibt es auch schon die ersten Versicherungen, die das anbieten. Da ging es natürlich sofort wieder einen Klar. Aufschrei los und ja, bla, irgendwie. Also irgendjemand hatte mal der sich ein bisschen in der Versicherungsbranche auskennt und hat dann einfach mal irgendwie aufgezählt, welche verschiedenen Tarifoptionen Geschichten es schon seit immer in allen möglichen Versicherungen gibt, hier halt auch irgendwie auf so Reporting geht und das im Endeffekt ist nur eine neue Form davon ist. Also ja.
Genau. Eine andere Versicherung, die ich gesehen habe, die auf einem ähnlichen Prinzip basiert, die aber nach Härte deines Bremsverhaltens dich bewertet. Ui. Also deine Versicherungssumme steigt, wenn du, also ich weiß, ich habe mich nicht genau mit beschäftigt, aber wenn du sehr oft hart bremst, dann steigt deine Versicherung.
Wenn du oft in die Eisen steigst, heißt das, dass du unsicher fährst.
Dass du zum Beispiel zu dicht auffährst und sowas.
Ja, und andererseits ist es natürlich auch die Frage, aber ob du dann halt irgendwann dich selbst konditionierst und sagst, oh Scheiße, ich bremse es mal lieber nicht, weil sonst steigt meine Versicherungsprämie.
Fahr ich den lieber hinten drauf. Dann,
genau. Ist ja nur ein Kind. Kann ja nichts passieren. Ja, dass er über die Straße geht. So. Das macht ja praktisch keinen Schaden am Auto. Nein, lieber, bevor ich hier mehr Versicherung zahle.
Also ich hoffe mal einfach, ich weiß es natürlich nicht, aber ich hoffe mal einfach, dass es so funktioniert, dass wenn man dreimal im Monat oder weiß der Teufel was, eine echte Gefahrenbremsung macht, dass das da nicht dann so durchschlägt. Aber halt, ich meine, so im Stop-and-Go-Verkehr, man sieht ja schon, also wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich mit dem Auto jemand hinterherfahre und ich halte, glaube ich, relativ viel Abstand im Vergleich zu den anderen. Und das führt dann halt dazu, dass ich im normalen Verkehr, wenn quasi sich vor mir eine Schlange bildet und der vor mir schon wirklich die ganze Zeit eigentlich immer wieder bremsen muss und immer wieder bremsen muss, weil der vor ihm ein bisschen langsamer wird, schaffe ich das einfach, indem ich einen Fuß vom Gas nehme, weil ich so viel Abstand habe, dass ich halt ohne überhaupt zu bremsen und wenn jemand noch dichter auffährt, dann muss er wahrscheinlich dann auch regelmäßig ziemlich auf die Bremse latschen und das ist dann das siehst du, glaube ich, schon ziemlich deutlich in so Unterlagen. Also es ist ja, das ist auf jeden Fall so gerade. Und was halt der eigentliche Grund, ich meine, Geld sparen, aber der eigentliche Grund, warum ich das mache, ist, man hat da, es gibt eine App dazu und ein Online-Dashboard, wo man dann seine ganzen Fahrten sehen kann, wo man sehen, wie viel hat man verbraucht, wo man sehen kann, wie schnell ist man gefahren, etc. pp., wo man so alle Fahrzeugdaten des Autos dann online auf dem Dashboard schön rückwärts auslesen kann. Die Versicherung überlegt sogar eine API anzubieten. Das ist schon, finde ich schon ziemlich geil.
Ich finde, das sollten sie machen. Das wäre doch echt cool. Cool. Sag mal, was mich interessieren würde, ich hatte Nach den Anschlägen in Paris hatte ich auch so einen relativ schnellen Reflex, dass ich das Bedürfnis hatte, da irgendwie auch im Podcast drüber zu reden. Es hat dann doch so lange gedauert, bis wir es wieder geschafft haben, mal wieder zusammen zu reden. Aber im Endeffekt, mich würde das einfach mal interessieren, wie das in den USA so auf, also so wie da die Stimmung war. Also man muss ganz ehrlich, ich erzähle mal ein bisschen, wie ich das hier erlebt habe. Mhm. Das hat einen hier auf eine ganz Art, eine sehr, sehr nahe Art getroffen, habe ich das Gefühl gehabt. Also bei mir und ich auch, glaube auch bei vielen Leuten. Die Leute waren, also ich fand, Twitter war fast irgendwie 3, 4, 5 Tage kaum zu benutzen, weil die Leute so aufgewühlt, verletzlich, teils aggressiv, trauernd irgendwie waren. Also da merkte man halt, wie das halt so oft so ist, ja, dass halt jeder irgendwie so seine Strategien zur Bewältigung da fährt und da kommen dann halt, gab es auch tausende von Kappeleien, die völlig unnötig waren und so. Und ich hatte halt das Gefühl, dass es halt alles sehr, sehr nah war, dass es einem sehr nahe gegangen ist. Und dass sich auch die Leute hier in Deutschland also sehr, sehr getroffen gefühlt haben. Also als ob auch sie angegriffen worden wären, ne? So und da habe ich mir so fast auch so ein bisschen gedacht, dass es das noch viel stärker irgendwie in den USA nach den Anschlägen zum 11. September gewesen sein muss.
Ziemlich sicher.
Und also nochmal viel stärker, also deutlich stärker wahrscheinlich. Aber jetzt interessiert es mich halt, wie das bei euch so rüberkam.
Also viel, viel schwächer. Viel schwächer bis fast gar nicht. Also so im Alltag habe ich mich ein bisschen darüber mit Kollegen unterhalten, aber wirklich eher so am Rande und dann meistens auch mit anderen Europäern. So ist das, also so, dass das ein wichtiges Thema war, also so auf in Social Media und so ist es rumgegangen, aber massiv gedämpft. Ja, Punkt. Und
du hast ja auch hauptsächlich eine deutsche Timeline.
Bei Facebook ist das halt meine ganzen Kollegen und so, die befreunde ich natürlich auch alle und so und dadurch ist meine Facebook-Timeline schon ein bisschen anders, aber oder mittlerweile deutlich durchmischter. Und da sind auch viele viele Sachen, aber so ich glaube jetzt so, für Amerikaner ist das jetzt nicht das allernächste Thema. Und als jetzt hier dieser Trauermarsch war durch Paris, war auch, ich glaube ich, hier das wichtigste Thema, warum war Obama nicht da? Warum war niemand aus der US-Administration dabei? Sowas. Also dann doch wieder sehr, sehr, sehr inländische Themen. Von der ganzen Diskussion her fand ich die diese ganze, also am Anfang, also ich habe plötzlich so eine Außensicht auf diese Dinge. Das ist sehr merkwürdig. Also ich habe so, also meine erste Reaktion war, oh Gott, in wenigen Wochen brennen die ersten Moscheen. Weil so in diese aufgeheizte Stimmung jetzt noch so ein Streichholz reinzustecken, das ist echt was mir große Angst gemacht hat. Ich habe gesehen, wie auch in meiner deutschen Timeline plötzlich Leute einfach durchgedreht sind und wirklich auch plötzlich zu, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Namen nennen sollte, aber wo ich...
Du hast jetzt best noch gefolgt zu der Zeit.
Nee, habe ich nicht, aber ja, okay. Ich hab auf Facebook irgendwann mal in einer Diskussion gesehen und wie halt total durchgedreht ist und sowas. Also auch Leute, denen man eigentlich jetzt kein rassistisches oder rechtsradikales Gedankengut unterstellt, abgedreht sind. Und ich kann mir vorstellen, wie das so ganz auf der Straße war. Also ich hab mir echt Sorgen gemacht. Was jetzt sowas ist, was ich nicht verstehe, ist, wie sich aus europäischer Sicht darüber aufgeregt worden sind, dass die ganzen amerikanischen Zeitungen diese und englischen Zeitungen diese Sachen nur verpixelt zeigen. Diese Motive. Also das ist sowas, was ich
Ich fand das auch echt. Ich fand diese Stimmung echt auch ein bisschen spooky, ganz ehrlich. Ja. Also es gab natürlich dieses Extreme, sich angegriffen gefühlt haben. Und je näher du halt auch sozusagen an der publizistischen Blase dran warst, also sofern du Journalist warst und so weiter und so fort, desto mehr hast du dich auch, glaube ich, angegriffen gefühlt von den Ereignissen. Weil es ging natürlich genau darum, es ging natürlich um Journalisten und es ging um Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter und
das
so
fort. Das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich
nicht. So wurde es halt empfunden. Ja, ne? Ja. Also es war ja gelabelt als ein Anschlag gegen die Mohammed-Karikaturisten, so, ja, im Endeffekt. Damit war halt dann so eine extrem krass pathetisches sich auf die Brust schlagen und jetzt zeigen wir aber diesen Islamisten, dass wir uns das nicht bieten lassen und sagen, was wir wollen. Und dann haben halt alle am nächsten Tag diese Karikaturen von den Charlie Hebdo abgedruckt auf ihren
Titelbilder.
Häkelschwein hatte dann diesen schönen Tweet, wenn man irgendwie die letzten zwei Tage im Koma gelegen hat und jetzt aufwacht, könnte man denken, es wäre heute das Festival der rassistischen Karikatur. Das fand ich dann halt auch schon wieder echt ein bisschen erschreckend, weil ich mich dann so ein bisschen. Also irgendjemand hat das schön ausgedrückt, hat gesagt, so seit wann muss man, um für Meinungsfreiheit zu demonstrieren, die Freiheit, die Meinung desjenigen, der unterdrückt wird, für sich selbst annehmen. Ja, also das ist ja gar kein notwendiger Fakt, aber es wurde ja dann tatsächlich den amerikanischen Zeitungen so als Schwanz einziehen vor den Islamisten interpretiert, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ja, genau.
Also man hat ja halt gesagt, man muss nicht die Meinung des vermeintlich Unterdrückten für sich reklamieren, um für Meinungsfreiheit zu. Das ist überhaupt gar keine Notwendigkeit, ja. Und zweitens, es gibt halt in der amerikanische Diskurs ist in Richtung Rassismus sehr, sehr weit, sehr viel sensibilisierter als in Europa das der Fall ist. Mhm. Und da gehen solche Sachen nicht, die halt in Europa, finde ich, auch schon grenzwertig sind. Ich finde diese Diskussion, es gab auch eine Diskussion hier, vor allem in der linken emanzipatorischen Szene, inwiefern jetzt Charlie Hebdo rassistisch ist. Ich finde, auf einer relativ unvoreingestellten Schau auf die Bilder kann man das durchaus sagen, das sind rassistische Darstellungen, also Muslime werden grundsätzlich mit Hakennase gezeichnet, es gibt extrem viel krasse sexistische und rassistische Stereotypen, die da bedient werden. Es gibt dann aber auch nochmal ein paar andere Stimmen, die auch ganz interessant waren, also beispielsweise Frederik Wallin,
ja, wollte ich auch erwähnen.
Gemeinsamer Bekannte, hat das dann nochmal einsortiert und eingeordnet mit einer speziellen humoristischen Tradition, die wir hier in Deutschland nicht kennen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das so genau verstanden habe, aber er hatte das dann nochmal so kontextualisiert dass dieser bewusst eingesetzte Rassismus wiederum halt eigentlich eine sich lustig machen über den Rassismus ist, was man aber auch irgendwie nicht versteht, wenn man nicht irgendwie selber in diese Kultur halt und diese Form von Humor keine Ahnung, mit der Muttermilch aufgesogen hat.
Humor ist halt also, überall ein bisschen anders.
Genau, und ich kann es halt nicht beurteilen. So, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten bei dieser Frage und Debatte, ob Charlie Hebdo jetzt rassistisch ist oder nicht. Mhm. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, wenn man es aus diesem Kontext des französischen Kulturraums halt rausreißt und den Leuten vor die Fresse hält, dann ist es relativ klar, dass dort mit Gefühle verletzt werden. Und nicht nur religiöse Gefühle, sondern halt auch entsprechende andere Gefühle. Und deswegen sehe ich halt absolut, kann ich das sehr gut verstehen, dass dann die amerikanischen Zeitungen sagen, nee, also das wollen wir jetzt hier nicht klar abdrucken. So.
Also ich habe das Gefühl, dass hier die Toleranzen und die Gefühle für sozusagen religiöse Minderheiten sehr viel ernster genommen werden als in Europa, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und ja, und darum haben sie sich offensichtlich dazu entschieden, das nicht zu zeigen. Und die, ich glaube, die Geschichte ist auch vollständig, ohne dass man diese Karikaturen nachher selber zeigt. Ist natürlich gut, wenn sich die Leute dann selber ein Bild machen können. Aber man muss es ihnen nicht direkt vor die Fresse halten. Das finde ich einen zumindest nachvollziehbaren Punkt. Ich finde auch den Punkt nachvollziehbar, dass man es danach zeigen will. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Stimmung danach doch sehr, sehr sich hochgeschaukelt hat. Also, dass es gerade in Europa ein bisschen hysterisch geworden ist. Vielleicht auch nachvollziehbar.
Das hatte ich auch. Und das war dann halt, aber da wollte ich dann halt, das ist dann auch schwierig, wenn du dann halt versuchst, das irgendwie da halt mal halt, ich habe dann teilweise so ein bisschen den Drang verspürt, halt mal so die Leute so, jetzt kommt mal wieder runter, Alter. wobei ich halt nicht weiß, ob das halt produktiv ist. Ne? Also es gab dann ja irgendwie ein oder zwei Tage später in Somalia diesen Anschlag, wo da diese islamistischen Terroristen haben da ein komplettes Dorf platt gemacht.
Ne? Ja. Nein, Dorf, 2000, das waren 2000 Menschen.
Das ist mehr als ein Dorf. Menschendorf. Ja, also.
Ja.
Ja, doch, ein Dorf ist.
Ja, 2000. Stimmt, ist. Ja, stimmt, kommt hin.
Also, auf jeden Fall haben sie da ein komplettes Dorf mit 2000 Menschen einfach mal in einem Tag platt gemacht. Und das ist halt so untergegangen, ne? Und dann, ich meine, ich kann das halt emotional ja auch voll nachvollziehen und ich habe ja auch gesagt, ich habe mich halt total angegriffen gefühlt, als dieser Anschlag passiert ist. Das war mir total nah. Aber gleichzeitig denke ich mir dann halt so, was ist das für eine fucking Diskrepanz, ja? Also, das sind 12 Leute versus 2000, ja? Und die einen, da machst du, das ist halt alles, ja? Es gibt kein anderes Thema mehr. Es ist alles nur noch darauf ausgerichtet. Und das andere ist dann nur noch so eine Meldung.
Ja.
Und natürlich kann man das alles begründen, ne, das ist halt einfach, dass es betrifft uns mehr, weil es unser Kulturraum ist, ist geografisch näher an uns dran, es trifft auch unsere Werte, ne, also wenn wir da über Meinungsfreiheit und so reden.
Ja.
Und all das kann man alles irgendwie so begründen, aber trotzdem, und natürlich darf man keine Menschenleben aufrechnen, ne, so, kann man alles sagen, aber im Endeffekt, am Ende des Tages ist diese Diskrepanz so massiv und riesig, dass sie damit nicht mehr damit nicht wegdiskutierbar ist.
Ja. Das hat einfach mit objektiver, in Anführungsstrichen, Berichterstattung hat das gar nichts mehr zu tun. Das ist, ja.
Das also,
dass das,
nicht,
ja, dass das ein wichtiges Thema ist, wie gesagt, ohne Frage. Es hat mich auch hier sehr berührt und so. Und es hat mich wahrscheinlich auch, und es hat mich, muss ich sagen, mehr berührt als die 2000 Toten. Irgendwo in Afrika. Bin ich selber nicht frei von, aber dass die Medien eben das gar nicht mehr versuchen, irgendwie ein bisschen auszugleichen, sondern so volle Kanne drauf mit rumreiten, ist schon, ja.
Ich habe da ja sofort auf die Fresse gekriegt, als ich auf die 2000 Toten hingewiesen, beziehungsweise ich habe eigentlich nur einen Tweet retweetet, in dem das halt gemacht wurde, ja. Also es war halt, was ich meinte, es gab diese extreme, angespannte, verletzte Stimmung irgendwie, ja, und die Nerven lagen blank bei den Leuten, habe ich das Gefühl gehabt. Und deswegen war halt auch schon das Hinweisen darauf, dass, hallo Leute, da sind mal eben 2000 Leute tot. Ist das nicht ein bisschen krass, diese Diskrepanz?
Im Stemmler meinte gerade im Chat, Menschen aus der westlichen Welt sind wohl mehr wert als andere, das ist doof. Also das, so weit würde ich auch nicht gehen. Also das heißt jetzt, ist halt so, dass der Tod des eigenen Meerschweins geht einem näher als 5000 Menschen am anderen Ende der Welt. Das ist, das liegt vielleicht in unserer Biologie, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich oder wie auch immer. Und das ist bis zu einem gewissen Grad, finde ich das auch okay. Und ich glaube auch nicht, dass die Mehrheit der Menschen nach wie vor sagen würde, diese 12 Menschen sind mehr wert als die 2000 oder das halt irgendwie. Aber es ist von der Wahrnehmung her, es nimmt schon.
Sagen würde es keiner, aber fühlen tun es alle.
Was, ja, okay, das stimmt, das vielleicht. Was mir auffällt in dieser ganzen Diskussion, dass ich zum Beispiel, das war bei Zeit.de, die haben einen sehr ausführlichen und wie ich fand auch ganz guten Bericht geschrieben, sozusagen über die Abläufe dieses Skandals, dieses Anschlags. Und halt diese ganzen Nebengeschichten, die ich auch gar nicht teilweise nicht richtig einzuordnen. Also ich habe noch mitgekriegt, dass da diese Nummer da in diesem Supermarkt, diese Nummer, also dass diese Geiselnahme in dem Supermarkt stattgefunden hat, in diesem jüdischen, dass irgendein Typ auf irgendeiner Kreuzung plötzlich eine Polizistin erschossen hat und sowas. Also dass das so an mehreren Stellen so hoch.
Ja, das ging dann total durch, ne? Also so als ob so auf einen Schlag so das Chaos ausbricht. So, ne?
Ja, ja, genau.
Und es war so krass, also ich war auch so durch den Wind.
Insofern nimmt das dieses 9-11-Element, glaube ich, schon da, so dieses, dass es auch nicht aufhört. Meistens hat man ja eigentlich so, man hat einen Anschlag und dann ist es wieder vorbei. Also dann ist es schlimm, aber dann ist es wenigstens vorbei und hier hat es dieses nicht enden wollen gehabt.
Das war ja bei 9-11 ja auch so, dann gab es genau. Ja diese ganzen Antragsbriefe und was da noch alles denn, keine Ahnung, also das irgendwie scheint so ein großer Anschlag scheint dann auch immer irgendwie ganz viele Mitläufer, Nachtäter irgendwie, genau. Die halt auch schon die ganze Zeit ihre Knarre im Schrank aufbewahren, ja, dass die dann auch das so als Startschuss sehen.
Was ich aber krass fand, war, dass in diesem Zeitartikel, dem ich jetzt wirklich keinen Anti-Islamismus unterstelle, halt in einer Einführung drin stand so, ja, das sind die schlimmsten Anschläge seit Madrid und London in Europa. Und wo bei mir die erste Frage war, und was ist mit Breivik? Der war, also das war definitiv ein schlimmerer Anschlag als das. Aber ich habe so das Gefühl, dass in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Berichterstattung auch tatsächlich nur die Anschläge mit vermeintlich oder mit islamischem Hintergrund aufgezählt werden. Und dass halt so jemand wie Breivik da jetzt gerne unter den Tisch fallen gelassen wird. So nach dem Motto, naja, das war ja kein richtiger Terroranschlag, das war ja einer von uns.
Der war ja Christ.
Der war ja Christ oder was auch immer. Oder, da hat dann irgendwie Kai Biermann, ich habe dann irgendwie auf Facebook in den Kommentaren relativ freundlich geschrieben, hey, korrigiert mal diesen Fehler, und hat er dann auch dazu geschrieben, okay, machen wir. Irgendwann, aber das ist ich und es gibt ja auch viele, ich habe auch Diskussionen darüber gelesen, wo es dann so, naja, aber das Breivik, das war ja gar kein richtiger Terrorismus, das war ja nur einer oder irgendwie so halt Begründungen, warum das ja dann doch wieder was anderes war. Ne? Nee, ist es nicht. Also es ist genauso ein durchgeknallter Irgendwie macht mir diese Stimmung, die ich so aus Europa bemerke, macht mir ehrlich gesagt ziemliche Sorgen nach wie vor.
Ja, ist alles ganz schön krass. Ja, also
ich finde das auch, weil du jetzt gerade so ein bisschen im Stocken geraten zu erscheinst, jetzt um diese ganze Pegida-Diskussion. Und diese ganzen Diskussionen, ich finde auch dieses ganze Phänomen finde ich von allen Seiten her wirklich relativ unerträglich. Also ich finde sowohl die Menschen, die da glauben, ihre Angst vor dem sozialen Abstieg an irgendwelchen Ausländern festmachen zu müssen, finde ich unerträglich. Ich finde aber auch den Umgang damit größtenteils unerträglich, und zwar auf allen Seiten, sowohl von der Basis CDU, ja, dieses, ach, so unsympathisch sind die uns gar nicht.
Hast du diese Jauch-Sendung gesehen
eigentlich? Nee, habe ich nicht. Das ist der eigentliche Vorteil, wenn man in Kalifornien lebt. Man braucht Jauch nicht mehr sehen. Man ist von dieser Pflicht befreit.
Ich gucke das ja normalerweise nicht und Geiß und beschimpfe immer meine Timeline, wenn sie halt sich sowas antut und so. Aber ich war da halt gerade zufällig halt bei Jörg, also einem Kumpel von mir, und wir haben einen Tatort geguckt. Und dann habe ich halt, dann gab es halt zwischendurch oder vorher irgendwie halt diesen Hinweis auf diese Jauch-Sendung. Und da bin ich halt einfach wirklich vom Stuhl gefallen. Ja? Also ein AfD-Typ, CDU, SPD und Pegida-Repräsentantin. In einer Sendung, so, ja, und ich dachte mir so, das ist ja total, die schließen ja total die NPD aus. Warum haben sie nicht auch die noch?
Also, die haben auch eine Meinung.
Ja, eben. Das ist ja total gemein. Holen sie alle Rechten ran, außer die NPD. Das ist ja auch irgendwie gemein, ne? Und da habe ich mich echt ein bisschen aufgeregt, die arme NPD. Und nee, aber ich habe mir dann wirklich gedacht, Alter, was geht denn jetzt ab? So, und habe mir gesagt, nein, das muss ich mir jetzt wirklich mal angucken. Ich habe mir dann die erste halbe Stunde zumindest angeguckt, dann bin ich gefahren. Und ich glaube, es war wirklich auch nicht schlecht, dass ich es gesehen habe, weil es ein Turning Point in der Debatte war. Man muss halt sehen, dass vorher jetzt ja keine Kommunikation zwischen Pegida und den Medien gab. Die Medien waren ja immer da und haben immer gefragt, ja, was ist denn hier, was wollt ihr eigentlich, was, ne, und so. Mhm. Und von der Pegida kam dann ja immer nur so, ja, wir reden nicht mit euch, oder es kam dann halt irgendwie, und wenn man die Leute da befragt haben, dann kam ja immer nur Dumpfbackenzeug raus, das hat ja dann irgendwie dann Panorama versendet. Halt mit über eine Stunde haben sie dann da die Leute interviewt, und das ist halt wirklich, Alter, egal. Jedenfalls, die Offiziellen haben dann immer nicht mit den Medien geredet. Und jetzt war eben genau der Punkt, wo halt diese Pegida-Frau halt mit diesem Jauch geredet hat. Und kaum, dass das passiert ist, ja, kam dann dieser Jens Spahn, das ist ja von der CDU, kam dann halt in das Gespräch mit der Pegida-Frau, und es ging dann sofort los mit: Ja, und jetzt schauen Sie doch mal, ne? Einwanderung. Wir haben doch schon am Asylrecht geschraubt, und wir haben jetzt auch schon wieder eine Initiative, dass halt da ein Schnellverfahren gemacht werden soll, und wir wollen die Ausländer alle schneller abschieben. Und ja, wir sind ja auch der Meinung, dass wir da eine Quote für und so weiter und so fort, ja. Also, wo er dann halt wirklich auf inhaltlicher Ebene Pegida entgegenkam, ne? Das heißt, mit anderen Worten, da ist das passiert, was in den 90ern auch schon passiert ist, als die Flüchtlingslager brannten, dass halt die Politiker gesagt haben, ja, das ist schlimm, das sollen keine Flüchtlingslager brennen, wir müssen sofort den Zuzug von Ausländern stoppen. Ja? Mhm. Und dann halt die Gesetze für Flüchtlinge verschärft haben daraufhin. Und genau das passiert ist gerade, ja, also man redet mit Pegida, man versteht Pegida auf dem Rücken der Rechte der Allerallerärmsten, die hierher gekommen sind mit nichts und nach einem Leben suchen, in dem sie am Leben gelassen werden. Und also da ist mir dann halt wirklich, da habe ich fast gekotzt. Ja?
Na, so funktionieren also, diese Mechanismen, klar.
Genau. Und mit diesem Gespräch, das dabei ja auch passiert ist, hat sich die Debatte gewendet. Zumindest ziemlich viele Medien machen jetzt einen auf Pegida-Versteher. Mhm. Ja? Und erzählen einen von, ja, und jetzt müssen wir in die Debatte gehen, wir müssen den Leuten zuhören und so weiter und so fort. Und was halt vorher, und man merkt dann plötzlich, dass halt ein Großteil dieser doch relativ krassen Phalanx, die mich auch ein bisschen überrascht hat, ganz ehrlich, wir lassen das nicht zu und wir finden das nicht gut in Dresden, ja, das gab es ja eigentlich, so einen relativ breiten Konsens in den Medien, in den Mainstream-Medien, und der war plötzlich weg, sobald sie mit denen geredet haben, ja, und dann merkt man halt, dass es halt den Medien nicht darum ging, dass da halt Rassisten gegen Zuwanderung auf die Straße gehen, sondern es ging darum, dass sie beleidigt waren, weil sie als Lügenpresse bezeichnet wurden und dass sie nicht und dass die glaubten, sozusagen ohne die Mainstream-Medien sozusagen ihre eigene Öffentlichkeit haben zu können. Das hat die Medien so getriggert, das hat die Medien so unglaublich, unsere klassischen Medien so unglaublich beleidigt, dass sie sich dagegen als Opposition gestellt haben. Und sobald jetzt dieser Kommunikationsfluss aufgerecht gehalten wird, drehen sich alle, ja, und geben dieser Bewegung statt. Und das finde ich auch so zum Kotzen.
Also ich muss sagen, ich würde Ja, okay. Ich probiere es mal in mehreren Schritten aufzubauen. Also zum einen, ich finde an dieser Debatte tatsächlich mehrere Sachen sehr, sehr merkwürdig. Also ich finde, was mir wirklich aufstößt, sind Kommentare, wie man sie ja wirklich ernsthaft liest, sind ja so Sachen wie, man kann halt Menschen nicht einfach, man kann nicht den Eigenschaften zuschreiben, nur nach ihrer Herkunft, aber das wird so ein Ossi natürlich nie verstehen. So, das ist was ich relativ häufig mitkriege, dass das immer so getan wird, ja, das ist ja so ein Ossi-Phänomen, dieses Pegi da, und das ist, das sind ja nur diese Ossis, die halt seit 25 Jahren nicht damit klarkommen, dass sie jetzt in der Demokratie leben, weil die halt zu doof sind und denen sollen jetzt erstmal klarkommen. So, was ich schlicht und ergreifend für ähnlich rassistisch halte wie der Rassismus dieser Leute, die da auf die Straße gehen. Das nächste, was ich sehr merkwürdig
finde. Also da wär ich sehr vorsichtig. Rassismus ist schon ist schon ein Begriff, der sich auf eine strukturell unterdrückte Minderheit bezieht, und das kann man über die Ossis, nicht sagen.
Da können wir gerne gleich nochmal ein bisschen drüber reden, aber das sehe ich tatsächlich anders. Also das ist das nächste, was ich finde, dass halt dieser, also sowohl bei der Pegida, dieses Nein, wir sind keine Nazis, was ich für total bescheuert halte, also so dieses, als auch, allerdings muss man auch sagen, bei denen, die ihnen den Vorwurf machen, ihr seid doch Nazis. Also im Endeffekt, also Nazis ist eine Frage der Definition. Also ich meine, die Menschen, die da in Dresden auf die Straße gehen, die haben keine Juden vergast, die haben nicht den Zweiten Weltkrieg angefangen. Also nach der Definition sind sie keine Nazis. Jetzt kann man sagen, okay, einige von ihnen oder viele von ihnen sind so weit Rassisten und rechtsradikal, dass man sie als Nazis bezeichnen kann. Hilft einem aber im Endeffekt auch nicht weiter. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass da auf dieser...
Es sind auch bekennende Nazis dabei. Die NPD mit, und zwar einen richtig dicken Block. Ja, und das heißt also, das hatten wir letztes Mal noch als Konsens. Also wer mit Nazis marschiert ist, kann man Nazi nennen.
Nee, finde ich auch okay. Es löst aber das Problem nicht. Ich habe so ein bisschen so dieses, was mich so wundert, ist so dieses dringende Bedürfnis, dem da das Label Nazis aufzudrücken, als ob damit irgendein Problem gelöst wäre, als ob damit irgendwas, damit ist man plötzlich frei davon, mit ihnen reden zu müssen oder wie auch immer, als ob, also sozusagen, das ist die Grenze und bis dahin muss man mit ihnen reden und ab da braucht man nicht mehr mit ihnen reden. Wenn es aber weiterhin jede Woche 20, 30, 40.000 Leute sind, dann wird man nicht drumherum kommen, mit ihnen zu reden. Und mit ihnen reden meine ich nicht im Sinne von, dass man jetzt auf ihre blöden rassistischen Bedürfnisse eingeht.
Aber guck doch, was da passiert, wenn sie sobald mit ihnen ihnen ihren Forderungen auf dem Rücken der Flüchtlinge stattgeben können.
Aber
das ist mit ihnen reden,
das muss nicht mit ihnen reden sein, sondern jeder weiß, das ist schon seit immer nachgewiesen, dass es gibt in einer Bevölkerung gibt es einen latenten Rassismus und dieser Rassismus wird immer stärker zu Zeiten, zu denen es ihnen wirtschaftlich schlecht geht, in denen Angst ist vor sozialen Abstieg etc. pp. Sobald es in irgendeinem Land wirtschaftlich schlecht geht und die Bevölkerung darunter leidet,
nimmt Deutschland nicht zu. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das muss man ganz deutlich sagen. Deutschland geht es so gut wie lange nicht.
Es geht dem Land als Gesamtes geht es gut. Es geht aber
auch den Leuten, die dort stehen, übrigens auch.
Den Leuten, die da stehen, geht es nicht gut so lange.
Doch. Also die haben ja demografisch da durchgemessen.
Ja, und?
Das sind alles Leute, die aus der Mittelschicht kommen und die und denen es relativ gut geht. Das sind wenig Arbeitslose, das sind wenig Leute, die denen es wirtschaftlich schlecht geht.
Exakt das, was ich sage. Mittelschicht, Angst vorm Abstieg. Und berechtigte Angst vorm Abstieg.
Du musst da erst irgendwie die Top-Elite an Managern auf
Nein,
die Straße
Moment geht, mal, wir reden von einer Mittelschicht, die berechtigte Angst vom Abschied, vom sozialen Abstieg hat. Weil das nun mal in Europa und gerade auch in Deutschland, die Reallöhne sinken seit Jahren. Seit mindestens einem Jahrzehnt jetzt mittlerweile, die Mittelschicht schrumpft von ihrer Größe her, und zwar nicht, weil so viele aus der Mittelschicht in die Oberschicht aufsteigen, sondern weil sie halt tiefer abrutschen und die Ängste dieser Leute, nicht vor irgendwelchen Flüchtlingen, aber die Ängste der Leute vorm sozialen Abstieg sind absolut real und absolut berechtigt. Und die werden in dieser ganzen Diskussion überhaupt nicht aufgegriffen. Und es ist einfach, ja, Deutschland geht es wirtschaftlich so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nichtsdestotrotz steigen die Löhne nicht. Nichtsdestotrotz, also die Arbeitslosenzahlen sinken, aber es ist nicht so, dass die Leute deswegen längerfristig Perspektiven haben und so weiter und so fort. Es ist, ich finde, dass sie auf die Straße gehen, finde ich absolut berechtigt und eigentlich fast überfällig. Wogegen sie auf die Straße gehen, nämlich dass sie nicht gegen die gehen, die daran schuld sind, sondern dass sie gegen die noch Schwächeren auf die Straße gehen, halte ich für bizarr haarsträubend. Und das ist
also ich kann dieser Argumentation echt nicht folgen, weil ich sehe diesen Existenzkampf, den du hier irgendwie an die Wand malst, den sehe ich dort einfach nicht.
Den siehst du nicht? Dann gucken wir mal an.
Der ist da einfach nicht. Der ist da auch einfach nicht. Also das sind nicht denen es schlecht geht in Deutschland. Also nein, denen es wirklich schlecht gehen würde.
Das ist die Mittelschicht, die Angst haben muss vor dem sozialen Abstieg.
Warum ist das dann berechtigt? Weil das ist ja nur Angst. Das ist ja, ihnen geht es ja nicht schlecht. Warum gehen nicht die Leute auf die Straße? Ich finde es berechtigt, wenn die Leute, denen es wirklich schlecht geht, auf die Straße gehen. Dann finde ich das berechtigt. Wenn Leute auf die Straße gehen, weil sie Angst haben, dass es ihnen irgendwann schlechter gehen könnte, dann ist es einfach.
Also die Leute, die Angst haben, müssen, dass die Politik in eine Richtung geht, dass es ihnen bald schlechter gehen wird, die haben kein Recht, auf die Straße zu gehen dagegen?
Jeder hat das Recht, auf die Straße zu gehen. Das steht im Grundgesetz. Aber halt so ein Verstehensding, so ich kann verstehen, warum sie auf die Straße gehen, das kriegen sie dafür von mir nicht. Nee.
Ja, von dir vielleicht nicht? Okay, also von mir kriegen sie das, weil ich halte nämlich das für ein wirklich, wirklich massives Problem. Und im Osten ist es jetzt wahrscheinlich insofern stärker, weil halt die Humusschicht sozusagen, die Absicherung, die Eigenbesitzrate, also die Leute, die wirklich sozusagen Jahrzehnte Zeit hatten, was zurückzulegen etc. pp., alles noch wesentlich dünner ist, weil auch die Arbeitslosigkeit im Osten nach wie vor massiv höher ist als im Westen und die Gefahr halt, wenn du deinen Job verlierst, dann fällst du halt gleich ziemlich tief. Das halte ich für massiv berechtigte Ängste. Und wie gesagt, ich halte es für keine Sekunde berechtigt oder ich halte es für dämlich bekloppt, das ausgerechnet dann an den noch Schwächeren unbedingt ausleben zu müssen. Aber die Ängste halte ich, also die Ängste vom sozialen Abstieg und die Ängste als nächstes davon betroffen zu sein und sich seinen Lebensstandard nicht mehr leisten zu können, halte ich für absolut berechtigt. Und ich finde dagegen, ist überfällig, dass dagegen auf die Straße gegangen wird. Ich frage mich, wieso sich die Leute, du findest es okay, dass die Leute, also in Deutschland hier, dass das Wirtschaft, wie du sagst, Deutschland steht wirtschaftlich da, aber die Löhne sinken, das findest du, und dagegen soll man nicht auf die Straße gehen? Warum nicht? Also ich meine, was denn sonst?
Ich finde das total okay, dagegen auf die Straße zu gehen, aber ich finde deine Hineininterpretiererei, dass das ihre eigentliche Intention wäre.
Ich sag nicht, dass das ihre eigentliche Intention ist.
Teile ich einfach nicht.
Aber wie gesagt, wir wissen schon immer, dass wenn das zu erstarken von rechtsradikalen Gruppen oder von rechtsradikalen Parteien, dass das nichts damit zu tun hat, mit den Problemen, dass wirklich irgendwelche Probleme mit Ausländern oder zu Flüchtlingen existieren, sondern dass das immer wirtschaftliche Gründe hat. Und jetzt mögen das da draußen, mögen Idioten sein, die nur pure Rassisten sind und dass sie eigentlich, also ich habe nie gesagt, dass sie sich denken, eigentlich will ich ja gegen meinen sozialen Abstieg auf die Straße gehen, aber aus irgendwelchen Gründen muss ich jetzt gegen, natürlich nicht. Aber dass du dieses Problem, dass du dieses Phänomen der Pegida kriegst du nicht gelöst, indem du einfach sagst, das sind alles Nazis und sie von da ab ignorierst. So. Das Problem kriegst du nicht gelöst, indem du sagst, hören wir auf sie zu und lassen keine Flüchtlinge mehr rein, weil es sind eh keine Flüchtlinge da, vor denen sie Angst haben müssten, also so, egal wie wenig es da sind. So. Aber die Frage ist, wie kann man dieses Phänomen abstellen? Wie kann man es bekämpfen? Und zwar jetzt nicht, indem man die Leute bekämpft und sie mit Wasserwerfern von der Straße treibt, sondern indem man ihnen die Grundlage nimmt zu demonstrieren. Und meine feste Überzeugung ist, dass sie aus wirtschaftlichen Abstiegsängsten auf die Straße gehen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das nicht unberechtigt ist. Und wo du meintest hier so mit, was war es?
Ich finde auch, dass ich finde ehrlich gesagt, das sollte nicht unberechtigt sein. Ich finde, dass Arbeitgeber, die ihre Leute dort auf diesen Pegida-Demos identifizieren sollten, die sofort vor die Tür setzen. Da bin ich mir sehr, da bin ich, das fände ich gut.
Was?
Ja.
Wenn Leute, also du fändest es gut, wenn
Arbeitgeber keine Rassisten einstellen,
wenn Arbeitgeber Leute auf die Straße setzen, weil sie sich politisch engagieren, weil sie ihr Grundrecht wahrnehmen.
Ja, wie gesagt, weil sie Rassisten sind.
Aber was führst du gerade für eine Diskussion? Worüber diskutieren wir hier gerade?
Wir reden über Pegida, oder nicht?
Ja, wir reden über Pegida. Ja, aber was? Also dieses, das sind Rassisten. Also
du interpretierst da irgendwas rein. Sorry.
Deine Überzeugung ist, dass diese Menschen quasi über Nacht, also bis irgendwann vor 10 Jahren waren sie eigentlich jetzt vielleicht nur latente Rassisten oder weiß der Teufel was? Und plötzlich über Nacht sind die alle zu furchtbaren Rassisten geworden und plötzlich haben sie eigentlich gar keine anderen Probleme, aber einmal die Woche wollen sie sich einfach gerne auf die Straße stellen, um gegen ein Problem zu demonstrieren, was eigentlich gar nicht da ist.
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich würde sagen, dass diese rassistischen Strukturen schon seit Jahrzehnten in diesen Gesellschaften angelegt sind. Okay. Da sind jetzt auch ganz gute Artikel erschienen, die halt schon die, sag ich mal, wie diese wie die rechte Szene im Endeffekt schon vor dem Mauerfall dort ihre Strukturen geschaffen haben, auch schon teilweise bei den Demonstrationen gegen die DDR-Führung schon auch dort, sag ich mal, mitgemacht hat und auch mit präsent war. In den 90er Jahren halt wirklich zur großen Jugendkultur wurde. Also es gab halt große Landstriche im Osten, wo das die größte Jugendkultur war. Ja, also du warst halt entweder Zecke oder du warst halt irgendwie Nazi und Nazis waren dort Mainstream, also als Jugendkultur. Ja, ja?
Okay.
Und dass diese Strukturen über Jahrzehnte halt auch Leute geprägt haben, Leute in Positionen gebracht haben und dass die natürlich jetzt halt auch an einem bestimmten, die sind jetzt halt so alt wie die Leute, die dort auf der Pegida-Demo stehen und die haben sich dann vielleicht irgendwie von dem krassen Neonazitum halt abgewendet, so, ja, aber die Gedanken und das Weltbild ist halt immer noch irgendwo so ein bisschen da vorhanden und ich glaube, das ist natürlich auch genau der Raum, in dem halt sowas wie die NSU halt entstehen konnte, ja, und sich auch teilweise ja über Jahre verstecken konnte und ich sehe da wirklich ein krass langes, historisches, strukturelles Problem, das nicht den gesamten Osten, das will ich jetzt nicht so sagen, aber einen großen Teil vom Osten, vor allem um den Raum Dresden herum, über Jahre herangezüchtet worden ist. Und wo auch die Politik auf dem rechten Auge so weit blind ist, dass sie da auch nie etwas gegen getan hat. Ja, und wenn du dir anschaust, wie zum Beispiel die Polizei bei diesen ganzen Demonstrationen und so weiter und so fort agiert, ja, dann weißt du auch, dass dort eine Sympathie der Polizei zum Beispiel auch zu den Ideen und so weiter und so fort von Pegida ist. Also die gesamte sächsische Polizei, ehrlich gesagt, der traue ich überhaupt nicht weiter. Also ich sehe da wirklich ein tiefes strukturelles Problem, das eine lange Historie hat, und ich sehe da nicht irgendwelche Bürger, die gerade ihnen einfällt, dass sie vielleicht morgen arbeitslos werden könnten.
Aber es ändert nichts an, also auch wenn du das so, also wie gesagt, ich sag nicht, dass, also ich glaube auch, dass Sachsen ein Problem hat. Ich meine, ich sehe gerade in der sächsischen Justiz, finde ich, sieht man ja doch relativ viele, also so wer war das, Ramelow, der jetzt gerade in Thüringen Ministerpräsident geworden ist, gegen den jetzt in Dresden auf Teufel komm raus nochmal irgendein Verfahren wieder eröffnet werden soll, weil er es gewagt hat, bei einer Gegendemonstration eventuell irgendwas gegen Nazis zu sagen oder sowas. Also wirklich also es sind ja wirklich so Fälle, wo man sich nur an den Kopf greift, wo irgendjemand, also sieht man ja wirklich, also gerade die sächsische Justiz ist ja geradezu verbissen gegen alles, was gegen Nazis haben könnte. Aber auch
die Polizei, das ist so krass, also was dort abläuft. Also das
aber,
ist so.
Aber nichtsdestotrotz, also
hast du das mitgekriegt?
Zum einen, also wie gesagt, ich sehe zwei Punkte, sehe ich nach wie vor. Zum einen bin ich nach wie vor der Überzeugung, es hat einen Auslöser, diesen ganzen diese Demonstration, und ich glaube, und es gab aus meiner Perspektive keinen Auslöser, der irgendwie tatsächlich also zumindest sehe ich keinen, der tatsächlich was mit Ausländern zu tun haben könnte, weil es gab zu dem Zeitpunkt einfach, war es einfach sehr, sehr ruhig, als das losging. Und darüber hinaus ist, also darum glaube ich, dass das eher ein wirtschaftliches Problem ist, also oder ein wirtschaftliches Problem ist. Und die zweite Frage ist, wie löst man dieses Problem? Und da halte ich von diesem, hey, wir packen da jetzt überall den Nazi-Stempel drauf, ja, mag ein ganz befriedigendes Gefühl sein für den Moment, dass man irgendwas abgestempelt hat, aber man löst dieses Problem damit definitiv nicht. Und ich habe das Gefühl, dass dieses, hey, das sind alles Nazis, gerne irgendwie als Basis genommen wird, als können wir weiterhin ignorieren. Und das wird böse enden.
Also gut, du hast recht, also Leute als Nazis zu beschimpfen, bringt erstmal nichts. Es versetzt aber erst einmal in einen Modus, finde ich, wie man mit diesen Menschen umgeht. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, kein Fußbreit. Also wirklich kein Zugeständnis, gar nichts, nicht ein Millimeter. Man kann mit Rassisten reden, genau in dem Moment, wo sie aufhören, Rassisten zu sein. Und vorher nicht. Und bevor sie sich nicht davon distanziert haben, so bevor sie nicht davon etc., finde ich, gehören sie aus dem diskursiven Raum einfach ausgeschlossen. Und dass es viele sind.
Also ignorieren.
Ist zwar.
Hä? Ignorieren.
Ignorieren, nee, nicht ignorieren, auf keinen Fall. Ignorieren, keinen Fall. Sich entgegenstellen und sie möglichst keinen Millimeter kommen lassen.
In welcher Form entgegenstellen?
Gegendemonstration zum Beispiel. Ne? Okay. Also das gibt es ja, Gegendemonstration. Das war zum Beispiel eine der Sachen, die mich wirklich so wieder ein bisschen Vertrauen zurückgegeben haben, ist, dass heißt, diese ganzen Pegida-Ableger, die dann plötzlich überall in den ganzen Städten hochkochten, ja, dass die alle mit einer massiven Gegendemonstration kleinlaut gemacht wurden. Ja, das waren dann immer 300, 400 Leute, die dann irgendwie, vielleicht gerade mal so 1000, die sie dann auf die Straßen bekommen haben, das haben sich 10.000 dagegen gestellt. Mhm. Und das war das Signal, das es brauchte, und das war das Signal, das ist das Einzige, was man machen kann. Man soll Pegida laufen lassen, man soll Pegida ihre Rechte geben, aber dann soll man sich politisch ihnen entgegenzustellen.
Naja,
aber sie möglichst genau an dem hindern, was sie machen wollen, nämlich ihre rassistische Ideologie verbreiten.
Also ich finde, ich habe mich auch sehr über diese Gegendemonstration gefreut, tatsächlich. Also das hat tatsächlich so ein gewisses Gefühl von, ja, Wärme, oder ich weiß nicht, wie man es jetzt nennen soll. Also das war mehr als nur ein Freuen, sondern es war tatsächlich, oh, es geht doch, so ein Gefühl. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man an die Ursachen dieser Probleme ran muss. Und damit meine ich, wie gesagt, nicht, dass, also ich glaube, Deutschland würden mehr Flüchtlinge gut tun. Und Und diese mehr Flüchtlinge deutlich besser zu integrieren und integrieren nicht zu im Sinne von sie müssen gefälligst Deutsch lernen und dürfen und ihre Hautfarbe wegbleichen lassen oder weiß der Teufel was, sondern natürlich in dem Sinne, dass man ihnen eine echte Chance auf Ausbildung gibt, auf andere Dinge. Aber ich glaube, dass diese Demonstrationen andere Ursachen haben. Und ich glaube, diese Ursachen, die sind deuten auf sehr, sehr echte Probleme hin, die wir haben. Also das eben auf lange anwachsende Probleme. Und wir waren ja vorhin so als bei diesem, dass man als Ossi nicht strukturell benachteiligt ist. Also das mag für meine Generation...
Nicht unterdrückt ist. Also das ist noch ein bisschen was anderes. Also benachteiligt, weißt du, so irgendwie, ja, dann hast du halt irgendwie so ein bisschen weniger Geld, verdient man als Ossi.
Naja, also, was heißt ein bisschen weniger Geld? Also man hat, also ich meine, so diese ganze Wendegeschichte, und das finde ich tatsächlich ist eine Diskussion, die in dem Punkt auch extrem zu kurz kommt, nämlich, dass dieses ganze Fass nicht mal vernünftig aufgearbeitet wird und dass das irgendwie auch darauf hindeutet, wie verkorkst eigentlich diese Wende für sehr viele Leute abgelaufen ist. Und dass das immer noch so als so eine große Erfolgsgeschichte präsentiert wird, wo man doch eigentlich sagen könnte, naja, Moment mal, da sind auch sehr viele Menschen bei unter die Räder gekommen. Und also dass zum Beispiel eben ein bisschen weniger Geld, das waren am Anfang, direkt nach der Wende, hat man halt als Ossi die Hälfte von dem verdient, was man als Wessi verdient hat.
Und hat das aber auch nur die Hälfte an Lebenshaltungskosten. Also
nö, hat, naja, aber nee, Moment mal, wenn Wessi hier gearbeitet hat, dann hat er 100% verdient und Ossi hat, dann hat er genau die gleichen. Das war einfach, wenn du als Wessi geboren worden bist, dann hast du halt in dem Fall dann doppelt so viel Gehalt bekommen wie als Ossi. Und das ist bis heute, also die Abstände sind deutlich geringer geworden, aber bis heute verdienen Ostdeutsche im öffentlichen Dienst weniger als Westdeutsche. Und ich glaube, es sind 5% oder sowas nach wie vor. Und das ist einfach, und das kann mir keiner mehr mit irgendwelchen Lebenshaltungskosten erklären, weil die Lebenshaltungskosten in Duisburg sind bestimmt geringer als in Berlin. Aber es ist trotzdem der Fall. Und
also gut, man kann gerne sagen, dass Ossis noch benachteiligt sind und das kann man alles sagen, aber es rechtfertigt dennoch nicht den Begriff Rassismus. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
Ich will keinen Rassismus verteidigen. Das ist
ja nee, aber du hast halt den
nein, ich,
du hast
ich möchte, halt, ich möchte
Rassismus genannt, das die Benachteiligung.
Ach so, als Benachteiligung. Was ich halt nach wie vor erlebe oder was halt, also ist, ich weiß nicht, ob man ja Rassismus vielleicht ein übertriebener Eindruck, aber ich will es jetzt einfach mal erzählen. Ist noch ein bisschen mehr als hier nur 5% Gehaltsunterschied, sondern es sind halt auch so Dinge wie das direkt nach der Wende sind halt diese ganzen Firmen im Osten sind halt von irgendwelchen Westfirmen aufgekauft worden, mit dem Ergebnis für ein Appel und ein Ei, mit dem Ergebnis, dass halt irgendwelche Leute aus dem Westen in Osten versetzt worden sind, um halt hier mal eben Chef zu sein. Nun sind das selbstverständlich nicht die allerbesten Mitarbeiter der entsprechenden Westfirmen gewesen, ansonsten wären sie auch nicht in den Osten abgeschoben worden, sondern das waren tendenziell wahrscheinlich, gibt sicherlich solche und solche, aber war jetzt nicht die Crème de la Crème des westdeutschen Managements, was hier in den Osten rübergeschickt worden sind, was halt dadurch dazu geführt hat, dass viele Ossis, die hier halt in irgendwelchen Firmen gearbeitet haben, halt irgendeinen Wessi vorgesetzt bekommen haben, der objektiv schlechter war als sie und diese Position aber nur bekommen hat, weil er ein Wessi ist halt.
Weil er den Kapitalismus kennt, haha.
Weil, ja, vielleicht im Zweifelsfall nicht mal das, sondern nicht gut, aber der sich halt mit der Fabrik, in der er gearbeitet hat, nicht mal auskannte oder was auch immer. So, und dass dieses gesamte Wissen, und das ist jetzt was gerade in deiner Bemerkung so ein bisschen mitschwang, so dieses gesamte Wissen, was diese Menschen dann teilweise mit ihren Biografien einfach mitbrachten, halt plötzlich total wertlos war und dass da halt irgendeine Niete aus dem Westen kommen kann und plötzlich halt, ja, ich habe halt im Kapitalismus gelebt, darum es ist halt okay, dass ich dein Chef bin, dass das alles gezählt hat und dass dieses Wissen so total ignoriert worden ist. Also
es gab eine Demütigung, das gebe ich, das gestehe ich zu.
Und diese Demütigung, die ist bestenfalls schlecht vernarbt, würde ich sagen, im Laufe der letzten 25 Jahre. Sie ist nicht verheilt.
Gut, das würde ich viel eher noch anerkennen, dass auch diese Demütigung damit zu tun hat, mit Pegida, viel mehr jedenfalls als konkrete Abstiegsängste. Also da gebe ich dir recht.
Und darüber hinaus ist es halt so, dass, und da kommt dann halt vielleicht, also wie gesagt, ich finde dieser Rassismus ist durch nichts zu rechtfertigen. Ich möchte jetzt bitte nicht irgendwie, dass ihr das, ja, eigentlich wollen die ja nur, und eigentlich sind das doch ganz, und, oder, aber es sind Menschen und sie haben Ängste und offensichtlich ist der Mensch so blöd, dass er, oder sind viele Menschen so blöd, dass wenn sie sich, dass sie sich nicht gegen die eigentliche Gefahr wenden, sondern gegen noch schwächere Menschen. Das ist, wie gesagt, was wir in der Geschichte der Menschheit sehr, sehr häufig erlebt haben. Und wenn wir dieses Phänomen abstellen wollen, ist meine feste Überzeugung, ist die einzige Chance, die wir haben, die Ursachen für diese Abstiegsängste zu beseitigen. So, das heißt im Zweifelsfall, dass man dafür sorgt, dass Rassisten ein besseres Leben haben. Aber wenn es hilft, dass Rassisten ein besseres Leben haben, dass sie keine Rassisten mehr sind oder nicht mehr ganz so offensichtliche Rassisten. Ja,
also sorry. Also wie gesagt, da gehe ich nicht mit. Ich glaube nicht, dass es, dass du da Geld draufschmeißen kannst und dann halten die Klappe.
Das ist keine Frage des Glaubens, sondern das ist einfach, wie gesagt, in Zeiten, in denen es wirtschaftlich den Menschen gut geht, sind sie auch eher bereit, anderen was abzugeben und sind die rassistischen Tendenzen zumindest treten nicht so offen zutage und rassistische Parteien, rechtsradikale Parteien, populistische Parteien kriegen immer in Krisenzeiten Zulauf. Das ist doch wirklich ein hinreichend bekanntes Phänomen. Und man kann diese Menschen jetzt alle in den Knast stecken oder man kann sie aus dem öffentlichen Diskurs ausschließen, was nicht demokratisch ist und was einem über kurz oder lang nur auf die Füße fallen wird. Oder man kann die Ursachen bekämpfen. Und ich bin ganz klar für die Ursachen bekämpfen. Und
ich sehe halt die Ursachen nur in anderen Dingen als du. Das ist
worin
halt
siehst du die Ursachen?
Habe ich doch schon gesagt. Ich habe gesagt, das ist eine lange Tradition einer strukturellen Aufbau dieser rassistischen
Strukturen. Und warum kommt das jetzt alles plötzlich? Warum demonstrieren die jetzt
plötzlich? Das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt hatten wir aber diese Sachen halt schon irgendwie Anfang der 90er hatten wir ähnliche, also schlimmere Dinge. Also da hat sich der Rassismus noch viel, unzurückhaltender Bahn gebrochen. Ne? Also mit den Anschlägen auf Rostock, Lichtenhagen und hast du nicht gesehen. Also das war, das ist nicht neu. Das ist dort und das hat sich verbürgerlicht, ja. Definitiv, so dass es halt nicht mehr so direkt identifizierbar sind. Das sind ja größtenteils eben keine Springerstiefel-Glatzen-Nazis, sondern das sind halt bürgerlich. Also diese Strukturen haben sich verbürgerlicht, deswegen sind sie vielleicht auch schlechter zu sehen, schlechter zu merken und so, aber sie waren ganz offensichtlich schon die ganze Zeit da. Aber ich will jetzt auch nicht weiter jetzt nochmal irgendwie, ich glaube, wir kommen da jetzt auch nicht weiter. Ich würde ganz gerne so ein Zitat nochmal bringen. Von Christian Ehring, der ist mir heute in die Timeline gespielt worden. Pegida-Anhänger verteidigen religiöse Werte, an die sie selbst nicht glauben, gegen Menschen, die es bei ihnen nicht gibt, von denen sie aber in den Medien berichtet wird, die sie für Lügner halten.
Ja, also wie gesagt, dass diese ganze Diskussion, dass das hanebüchend ist, kein Zweifel. Für mich ist also dieser Gedanke, den ich jetzt gerade so gebracht habe, dieses was ich jetzt gerade erzählt habe mit diesen Ängsten und auch mit diesen Ossi-Wessi-Konflikt, der da vielleicht noch irgendwie ein bisschen unterschwellig mitschwingt und jetzt nur an den falschen Leuten abgearbeitet wird. Möglicherweise. Also der kommt auch ein bisschen aus dieser, das hattest du ja, glaube ich, gestern getwittert, dieses Endgame, dieses, wie war's?
Genau, es gibt eine neue Bewegung, es gibt ja so viele neue Spinner, die sich gerade zusammen, das ist dann, wie heißen die? Pegada oder sowas, das ist dann irgendwie
die Erfurter.
Patriotische Europäer.
Patriotische Erfurter gegen.
Ja, nee, irgendwas auch mit Europäer.
Ach so, nee, die
Europäer
haben
gegen die Amerikanisierung des Amerikanisierung oder sowas.
Also dieses Endgame, das kommt auf jeden Fall von engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung.
Genau, engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung des Armlandes oder keine Ahnung was.
Genau.
Das sind jetzt wieder ganz
gegen die Amerikanisierung Europas. Und das ist dann halt die Abkürzung Endgame. Was ich an dieser Geschichte so unfassbar süß finde, ist, dass man gegen die Amerikanisierung auf die Straße geht, aber das mit dem unteren Anglizismus macht. Ja, ja. Das Zweite, was man ihnen natürlich gerne sagen möchte, ist, sorry, das
Endgame... Bist doch vom Feind gekauft, Max!
Sorry, das Endgame, das war schon 1945 und ihr habt verloren.
Und ja, stimmt.
Und daher kommt das übrigens, diese ganze Amerikanisierung. Also insofern, Endgame is over. Schon lange. Aber was hat denn ein Erfurter? Wo hat er denn unter der Amerikanisierung zu leiden? Also das ist ja, und da kam halt bei mir so der Gedanke hoch, na Moment.
Burger, du machst auch schon überall die Filialen dicht. Ich verstehe das gar nicht, was sie meinen. Also.
Aber sozusagen das mit dem Amerikanischen in Berührung kam doch der gemeine Erfurter oder kam Leute aus Thüringen oder eben Erfurter das erste Mal mit der Wende 1990. Und damals haben sie es natürlich, wie wir alles getan haben, jedes amerikanische Stückchen Kulturgut umarmt, so gut wie es geht, weil wir halt dieses ganze russische Zeug endlich loswerden wollten, so nach dem Motto. Und das ist jetzt für mich die Frage, ob vielleicht auch bei diesen ganzen Putin-Verstehern, ob da nicht vielleicht auch so ein bisschen genau dieser Ost-West-Konflikt einfach mitschwingt. Dieses so, na, es war doch auch nicht alles schlecht im Osten, darum wird jetzt Putin halt auf Teufel komm raus zu einem doch gar nicht so schlechten Typen erklärt.
Absolut, absolut. Und das ist ganz witzig, weil die haben hier Gregor Zetlak und Leitmedium machen ja auch zusammen einen Podcast, ja, ne? Der nennt sich Picknick am Wegesrand und die haben dann ein paar Mal über den Ukraine-Konflikt geredet und das ist super spannend, weil Leitmedium ist ja Ossi, und Gregor ist halt so richtig, ist halt so richtig Westler, ne? Ja. Also der ist halt so Frankfurter das war ganz lustig, weil er sich dann halt tatsächlich in dem Podcast als NATO-Fanboy bezeichnet hat.
Okay.
Fand ich halt schon echt ziemlich krass. Und dann haben sie aber auch darüber geredet, dass im Endeffekt diese unterschiedliche Sozialisierung im Osten versus im Westen halt tatsächlich einen extremen Einfluss darauf hast, wie du diesen Konflikt wahrnimmst, ne? Und was du jetzt als Bedrohung wahrnimmst. Und wenn du halt generell, wenn du halt im Osten sozialisiert wurdest, dann nimmst du halt Russland weniger als Bedrohung wahr, weil du bist halt irgendwie auch sozusagen auf dieser Seite irgendwie aufgewachsen und mit denen.
Die haben uns auch lang genug beschützt.
Genau, die haben euch auch beschützt vor den faschistischen
Westen. Manchmal auch gegen unseren Willen, aber.
Genau. Und wenn du aus dieser NATO-Perspektive, also aus dieser westlichen Perspektive siehst, dann siehst du natürlich den Russland-Aggressor, der halt irgendwie der Russe kommt, das war halt auch so ein Narrativ, ja, im Westen, so ein ganz langes so. Und das wird von den beiden sehr, sehr unterhaltsam reflektiert, finde ich. Auf dieser Ebene. Wobei man natürlich sagen muss, das, was da teilweise jetzt abgeht, also ne, jetzt gerade mit diesen Endgame-Leuten, das ist natürlich das Gleiche, was halt vorher bei diesen ganzen Friedenswinter und diesen ganzen, also es gab ja schon Montagsdemos, diese neuen Montagsdemos schon bevor Pegida, da waren das ja hier so Ken Jebsen und so Leute halt, diese ganzen Verschwörungstheoretiker, ne, haben wir auch schon drüber geredet. Die haben ja auch schon das Label Montagsdemo für sich reklamiert hier in Berlin und so. Und das ist jetzt im Endeffekt sind das die jetzt gerade über diese Endgame-Geschichte jetzt auch wiederkommen. Es gibt eine Facebook-Seite, die nennt sich, ich glaube, Friedenswatch oder sowas, die diese ganze Szene so ein bisschen auf dem Kieker hat. Und die habe ich auch abonniert, das ist ganz interessant. Die haben dann auch immer ganz spannende Links und so. Das sind dann auch teilweise ja echt sehr, sehr widersprüchliche Positionen, also zu den Pegida-Leuten, aber irgendwie schaffen sie es dann doch irgendwie, das zusammenzuführen. Es gibt dann diese Rede, die war, das war das Krasseste bei der Legida, also dieser Leipziger diesem Leipziger Abdrings, ja. Also die sind ja richtig krass, ne? Da war so eine Rede auf YouTube von so dem Legida-Führer. Der hat auch wirklich wie der Führer geredet.
Okay.
Also wirklich so, wir sind der Stalk!
Also, so, ja, ach, so, ja, die habe ich sogar, die habe ich sogar gesehen, ja, ja, das war.
Genau, ja. Also richtig, richtig krass. Und der schafft das dann halt irgendwie so an diese ganze Pegida-Diskurs anzuknüpfen, ja, und die Muslims und die Ausländer und die Flüchtlinge, bla bla bla. Und wir in Deutschland sind deutsch und unsere deutsche Kultur muss deutsch bleiben, bla bla bla. Und dann halt auch diesen Sprung aber halt macht, ne, irgendwie, und wir sind die Vasallen von den Amerikanern. Und die Amerikaner, wir müssen das die Amerikaner hier abziehen, denn wir sind nicht mehr deren Vasallen, das müssen wir denen jetzt sagen. Und also halt dann auf dieser anderen Schiene dann halt auch gleichzeitig fährt. Klar. Und wenn du das anschaust, das hast du dann auch ganz, ganz viel bei diesen Pegida-Leuten, auch teilweise in deren offiziellen Forderungen sind dann halt auch so anti-amerikanische Sachen dabei. Und das ist so eine komische Melange, weil es halt teilweise so, also es wird dann, werden dann teilweise echt so Verschwörungstheorien hergezaubert, dass die Salafisten und die IS und so, dass das alles ja alles von Amerikanern bezahlte Geheimdienste sind, ja. Also dass die ja alle von den Amerikanern beauftragt sind und so. Also du kriegst diese Weltbilder nicht mehr zusammen, ohne dass du wirklich deine kognitive Dissonanz bis zum Mond schießt. Also das ist echt krass, was die aushalten, also so an Widersprüchen, ja.
Ich glaube, so schlimm ist das gar nicht, was die aushalten an Widersprüchen. Ich glaube, das ist, was meine Vermutung ist halt einfach, das sind Menschen, die haben halt, denen wird es alles zu viel sozusagen. Also es ist so dieses Abschottungsverhalten da, in dem Fall sozusagen, sie erwarten, dass sich dieses Land abschottet gegen Europa, gegen Flüchtlinge, gegen Amerikaner, weil es ihnen halt irgendwie aus irgendeinem Grund alles zu viel war und sie aus irgendeiner Dummheit glauben, dass das alles besser war damals als in dieser Zeit, die es nie gab, in der das alles total deutsch war und so weiter und so fort. Und damit schottet man sich gegen alles ab, was da draußen sein könnte. Also ich finde das jetzt, ich meine, das sind oft eher einfache Hirne, in denen diese Gedanken entstehen. Also insofern kann man da ruhig mit geringerer Verarbeitungsleistung drangehen und dann einfach es darauf reduzieren. Also ich glaube, das ist so relativ billig.
Ja. Also ich find's zunehmend absurd und ich hoffe, dass sie sich da nochmal irgendwie in die Haare kriegen über irgendwelche ideologischen Kleinigkeiten, ob es jetzt die Juden, die Juden sind, die das alles steuern oder die Amerikaner oder doch die Islamisten und dass sie dann sich dann einfach gegenseitig, das ist so meine Hoffnung, dass sie sich dann vielleicht einfach gegenseitig platt machen oder so.
Also meine Überzeugung ist, dass dieses Ganze, diese Probleme, die existieren in großen Teilen von Europa und oder beziehungsweise weltweit. Und wir kennen sie seit Jahren und wir kennen auch die Mittel, die dagegen helfen seit Jahren, nämlich soziale Unterschiede beseitigen. Und das ist in meinen Augen das Einzige, was hilft. Und wenn sie sich jetzt, und ich glaube, sie werden sich zerlegen, ich glaube, also man sieht es ja jetzt schon, man sieht ja schon, wie hier Pegida sich von Legida distanziert und Pegida sich von sich selbst distanziert und die AfD traurig ist über den Rücktritt von diesem Fatzke da. Und das ist zum Beispiel auch sowas, wieder, was ich finde, dass man dieses Hitlerbärtchen-Foto da, dieses, was jetzt wirklich, also dieses Foto an sich ist für mich das harmloseste der Welt.
Das ist halt sowieso, ja.
Das ist, und
aber ja, mit dem Foto sind ja noch andere Sachen geleakt worden.
Mit den Fotos sind die eigentlichen Sachen geleakt worden, die schlimmen Sachen. Und ich meine, die deutlich zeigen, dass er kein friedliebender Europäer ist, der eigentlich gar nichts gegen Flüchtlinge hat. Aber was halt immer dieses Symbol war oder was halt diese Häme ausgelöst hat, ganz massiv, und was durch die, weil es halt auch plakativ ist, weil es ein Foto ist.
Extrem plakativ.
Ja, ja.
Kommst du nicht so vorbei, ne?
Ist halt dieses eine Bild, was, wie gesagt, im Grunde genommen sehr harmlos ist. Und wo jetzt die Pedigar-Leute vielleicht gar nicht so zu Unrecht sagen, Moment mal, das ist eher harmlos. Das finden wir auch harmlos. Aber der ganze Rest ist halt nicht harmlos. Und da sollte man sich eigentlich stärker auf den ganzen Rest konzentrieren und nicht auf den witzigen, aber harmlosen Teil, finde ich.
Ja. Ich weiß nur, dass glaube ich, Plom, ich glaube, das haben wir sogar im Twitter-Buch drinstehen, hat er vor Jahren mal getwittert, irgendwie, wer noch nie sich aus Spaß beim Rasieren ein Hitlerbärtchen hat kurz stehen lassen, um sich halt damit anzuschauen im Spiegel, also so, der werfe den ersten Stein.
Okay, ob ich einen Stein finde. Ich habe das definitiv noch nie gemacht, und zwar, weil ich schlicht und ergreifend nicht genügend Bartwuchs habe dafür. Zählt das? Reicht das?
Ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich, aber, naja, egal.
Aber du würdest.
Aber ich würde niemanden dafür verurteilen, genau, wenn er das macht, einfach irgendwie, um sich damit zu sehen.
Meine Frau hatte mal so einen kleinen Puschelring, der so auf der Hochzeit ihrer Schwester, genau, auf der Hochzeit ihrer Schwester habe ich ein Foto von meiner Frau gemacht, wie sie so einen kleinen Ring, also das war so ein Ring, der hatte so einen Puschel drauf, und den hat sie sich quasi in den Mund gesteckt und hat den dann so ein bisschen so, dass der halt auch unter der Nase klebt. Das war ein sehr, sehr lustiges Foto. Ja. Ich habe sie trotzdem geheiratet und habe sie nicht wegen, also es ist dieses Spiel, also gerade wenn man damit spielt, ist es doch eigentlich, also wenn man sich über Hitler lustig macht, ist eigentlich ein Zeichen, dass es, also das ist eher, fast eher was Entlastendes. Also das ist,
ja, klar. Naja. Das ist natürlich einfach so plakativ und ja, ja, irgendwie, ja.
Ach, ihr Europäer, wer soll euch so sehen?
So funktioniert das halt. Ne? Aber ich wollte jetzt gerne das Thema mal abschließen.
Ja.
Und auf eine ganz andere Geschichte nochmal zu sprechen kommen, weil ich die, glaube ich, gerade für extrem aktuell und wichtig halte. Und das sind die neu ausgebrochenen Crypto-Wars, so jedenfalls werden sie bezeichnet. Für die Leute, die das nicht wissen, in den 90er Jahren gab es eben eine Episode eines politischen Kampfes, den man halt Crypto War nennt. Das war eben als, sag ich mal, die mehr oder weniger wirklich sicheren mathematischen Verfahren zur Verschlüsselung entdeckt wurden, also Primfaktorzerlegung und Public-Key-Verfahren und sowas, gab es eben schon die erste Software in den USA. Die war aber damals noch von bestimmten Waffengesetzregulierungen betroffen, weil man tatsächlich Kryptographie als eine, ja, im Endeffekt fast Kriegswaffe bezeichnet hat. Da kommt es ja übrigens auch her. Ich meine, wir wissen das ja, die Geschichte um Enigma und Turing und so. Und dann gab es eben ein Ausfuhrverbot von dieser Software. Mhm. Und da gab es dann sogar Aktivisten, die haben, wir haben da, glaube ich, die auch mal Joel in einer Folge gehabt, ne? Yeah. Also Jens Ohlich. Der hat ja auch damals, er hat davon erzählt, dass er selber mit da gearbeitet hat, den aus Amerika ausgedruckt importierten Quelltext abzutippen. Ne? Also das,
genau.
Die haben wirklich Bücher gedruckt mit dem Quelltext von PGP, also der Software von Phil Zimmermann, die erste, sag ich mal, Public Key Krypto-Software, die es so Open Source gab. Und die durfte eben nicht ausgeführt werden als Software, aber als Buch konnte man das machen. Also das war so eine Gesetzeslücke.
Ja, ich meine, ja, genau,
als Freedom of Speech, ja, konnten sie halt diese Bücher ausdrucken und binden und haben sie nach Europa geschafft und dann abgetippt. Also ganz absurde Sachen. Am Ende musste die US-Regierung dann auch einlenken und auch die anderen Staaten, die so gegen Kryptographie sich ausgesprochen haben, mussten einlenken, denn das war dann auch ein ziemlich großer Druck aus der Wirtschaft. Die brauchten natürlich gute Kryptographieverfahren für Transaktionen. Also das war ja damals die Rede von der aufkommenden New Economy, das war ganz am Anfang der New Economy, wo dann viele Leute halt eine extreme Goldgräberstimmung war halt was.
Konntest damals theoretisch einen Webbrowser nicht exportieren, also konntest theoretisch aus Amerika hier einen Webbrowser nicht in Europa installieren, weil halt da...
Webbrowser auch nicht?
Naja, da ist doch auch Krypto drin, ne? Also ich meine,
ja, aber damals ja noch nicht. Also das war ja.
Ja, aber das kam dann ja. Ja, ja, das kam da. Aber der HTTPS war halt nichts ganz. Also ich weiß nicht, ob es was ganz. Also ob's das schon gab. Aber es war. Also wenn wir heute uns sowas angucken, du könntest keinen iPod mehr exportieren, weil der ja auch eine Form von Krypto ist und sowas. Also
im Endeffekt schon so SSL für Webbrowser war einfach essentiell für den E-Commerce, weil du kannst sonst keine Transaktionen absichern.
Oder war zumindest und absehbar, deswegen, dass es das wird. Also das ist
genau. Und die Wirtschaft hat da auch Druck gemacht und dann wurde das Gesetz dann eben fallen gelassen oder wurde geändert und seitdem ist das halt gut. Es gab dann immer mal wieder irgendwie Vorstöße von Politikern, die dann gesagt haben, so ja, irgendwie starke Ende-zu-Ende-Verschlüsselungskryptographie. Wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist. Sollten wir das machen? Ja, können wir machen. Ne? Also bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geht es eben darum, dass man die Sachen so verschlüsselt, dass nur der Empfänger und der Sender sozusagen die Nachrichten verschlüsseln und entschlüsseln können, sodass halt auch die Mediatoren, also beispielsweise der E-Mail-Provider, beispielsweise, keine Ahnung, Facebook oder wie auch immer, halt die eigentliche Transportleistung machen, auch die können nicht in diese Kommunikation reingucken. Ne? Das ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist
ein bisschen Grumpiness, lasse ich das mal so stehen.
Ja, ja. Also das ist jedenfalls der wichtige Punkt
dabei. Dass es auf dem Weg nicht, dass die Nachricht auf dem Weg nicht entschlüsselt werden kann.
Genau. Und jetzt gab es halt von Cameron zuerst, vor, ich glaube, ein, zwei Wochen, das Statement, dass er sagte,
das war hier in Folge von der Angriffe von Paris.
Er hat sich darauf bezogen und meinte, es darf nicht sein, dass Terroristen miteinander kommunizieren können und wir haben keine Möglichkeit, da reinzuschauen. Mhm. Ne? Und dann hat relativ kurz danach, ich glaube so eine knappe Woche danach, hat dann auch Obama sich ganz ähnlich geäußert. Mhm. Und das macht es jetzt endlich mal zu auch so einem richtig transatlantischen Thema. Das
genau.
Ist und juhu. Auch de Maizière hat...
konnte dem Ganzen natürlich nicht nachstehen, selbstverständlich.
Genau, und hat dann auch Ähnliches verlauten lassen. Und jetzt machen halt alle mobil und reden halt von dem nächsten Crypto-War. Also es wird jetzt wieder in Frage gestellt, ob... das ist jetzt die Frage, weil die Politiker werden nicht konkret im Detail, was sie wollen und was sie nicht wollen. Es gibt die Befürchtung, das ist, kommt aus der Hacker-Szene, kommt die Befürchtung, dass halt sozusagen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verboten werden sollen.
Nö, das wird natürlich nicht passieren.
Das glaube ich auch nicht und das wird auch noch nirgendwo gefordert. Aber es wäre natürlich eigentlich die eigentliche Konsequenz, wenn zum Beispiel ja, Cameron sagt, das darf nicht sein, dass Leute...
Nee, es ist, ich glaube, also natürlich wird er Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weiterhin erlauben. Er will alle Ende-zu-Ende, alle verschlüsselte Kommunikation verbieten, bei der er nicht zuhören kann. Das ist der Unterschied. Und
ja, aber das, ja, okay.
Und ich glaube, das ist, das.
Aber das ist doch bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfach der Standard.
Ne, wieso? Du kannst ja einen zweiten Schlüssel, also kannst ja im Zweifelsfall eben dafür sorgen, dass halt die Nachrichten im schlimmsten Fall halt zweimal verschlüsselt werden. Einmal für den Schlüssel des eigentlichen Empfängers und einmal für den Schlüssel des von Cameron, damit der immer schön mithören kann. Und dann über
genau, das ist eine der Möglichkeiten, die diskutiert wird, also das Key Escrow, wo dann halt im Endeffekt du die Behörden immer CC setzt bei allem, was du schreibst.
Und ich glaube übrigens, also wir haben ja jetzt hier, also genau, da wollte ich auch nochmal in Bezug auf diese, auf Paris zurückkommen, weil das ist finde ich eigentlich auch eine sehr, also da hat Sascha in seiner Kolumne ein bisschen drauf rumgewiesen, aber die Auswüchse, ich meine, wir haben jetzt hier einen Fall von, wo Vorratsdatenspeicherung überhaupt nichts gebracht hat. Wo einfach ein Anschlag in Europa stattgefunden hat und all die Politiker, die uns immer gesagt haben, hey, damit solche Anschläge nicht mehr stattfinden können, brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung und jetzt hat trotz Vorratsdatenspeicherung hat dieser Anschlag stattgefunden. So. Mag sein, dass es meinetwegen, dass es für diesen einen Fall, in dem der Anschlag geklappt hat, 1000 Fälle gibt, in denen sie es vereitelt haben, aber aus irgendeinem Grund die Öffentlichkeit nie darüber informiert haben, weil man gibt ja nicht gerne an mit Dingen, die man geschafft hat, auch wenn man sie ständig, auch wenn man total stolz auf sie ist. So, und jetzt wird dieses Versagen der Vorratsdatenspeicherung, und in dem Fall ist es ja wirklich ein offensichtliches Versagen, weil die ist ja nicht so, als ob die Attentäter waren ja vorher bekannt, die waren ja polizeibekannt, die standen ja auf Überwachungslisten, die waren ja quasi auf Terrorlisten drauf. Also eigentlich hätte man sie auf Schritt und Tritt überwachen müssen und hat auch die rechtlichen Möglichkeiten dazu gehabt, es zu tun. Und genauso ein Fall, wo die Polizei immer sagt, da müssen wir einschreiten können und in Frankreich haben sie halt die Möglichkeit einzuschreiten und sie haben es halt nicht auf die Reihe gekriegt. Und anstatt jetzt zu sagen, möglicherweise haben wir Fehler gemacht, wir haben vielleicht Daten übersehen, vielleicht brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung nicht, was auch immer, anstatt eine selbstkritische Diskussion darüber zu führen, wird dieses Totalversagen, was 12 Menschen das Leben, mehr als ja, 12 Menschen da direkt vor Ort und was mehreren Menschen das Leben gekostet hat, als Anlass genommen zu sagen, geil. Das brauchen wir auch in Deutschland. Und
es gab auch einen geilen Artikel in der New York Times oder bei den New Yorker, ich weiß nicht, wo auch jemand halt aufgezeigt hat, dass in den letzten 25 Anschlägen im Westen, in westlichen Ländern, immer alle beteiligten Terroristen bereits bekannt waren, schon auf den entsprechenden Listen waren und so weiter und so fort. Das heißt mit anderen Worten, die Daten sind nicht das Problem.
Die Daten sind da gewesen.
Die Daten sind da gewesen, die Ermittlungen, also das funktioniert. Der Part ist nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass diese Daten nicht dazu geführt haben, konkret Anschläge zu verhindern. Ja, genau.
Und das finde ich tatsächlich was ich sehr, sehr erschreckend finde an dieser ganzen Diskussion, dass auch und auch in welchem die deutsche Netzpolitik jetzt, in welcher Duldungsstarre da eigentlich verhalten wird, dass man sozusagen jetzt sagt, also dass da nicht der entsprechende zuständige Minister in Frankreich einfach auch mal angegriffen wird, offensiv dafür, dass offensichtlich seine Polizei versagt haben. Weil in dem Moment, in dem Menschen tot sind, hat die Polizei versagt. Und das mag vielleicht nach entsprechenden Ermittlungen stellt sich raus, dass sie nichts dran ändern konnten und so weiter und so weiter und so fort. Also das ist, ich will jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwie jemand in den Knast für gehen soll, um Himmels Willen. Aber auf jeden Fall ist dieser Anschlag aus Polizeisicht etwas, was öffentlich aufgearbeitet werden müsste. Warum konnte das passieren? Warum ist das nicht verhindert worden?
Ich jetzt keinen Überblick habe, ob das nicht in Frankreich auch passiert. Also da habe ich jetzt keine Ahnung von.
Ja, bisher habe ich eher so das Gefühl, dass da so dieses so ein starkes Nationalgefühl da ist. Vielleicht Je suis Charlie. Das habe ich mitgekriegt, das ist ja auch eine ganz schöne Sache, dass der Mensch, der in dem Supermarkt, der Moslem, der die Leute gerettet hat, indem er sie im Kühlschrank quasi, also im Kühlhaus versteckt hat, dass der jetzt spontan eingebürgert wurde für seine Heldenaktion. Also das sind ja dann auch die Sachen, die es dann halt doch gibt.
Das habe ich jetzt gar nicht mehr gekriegt, aber gut.
Das ist also in Paris gab es ja bei diesem Anschlag auf den oder bei dieser Geiselnahme in dem Supermarkt, in diesem jüdischen.
Ja, ja.
Da hat ein Mitarbeiter dieses jüdischen Supermarktes, der ironischerweise muslimischer Zuwanderer ist, war im Keller und es sind ihm halt Leute, Flüchtlinge halt, die sich verstecken wollten vor dem Attentäter, entgegengekommen und der hat sie dann im Kühlhaus versteckt und hat dort dafür und hat ihnen damit das Leben gerettet. Also ist nicht so ganz klar, wie viele das sind, aber auf jeden Fall ein paar Leute und hat sehr schnell reagiert und hat sehr geistesgegenwärtig reagiert und hat es dann irgendwann geschafft, rauszugehen und ist dann natürlich als allererstes von der Polizei verhört worden, stundenlang, weil die ihm nicht geglaubt haben, dass er Mitarbeiter in diesem Laden ist und er sieht ja aus wie ein Moslem und er ist ja Moslem, also muss er ja damit was zu tun haben. Und irgendwann haben sie ihm dann doch geglaubt und haben dann auch auf seine, er hat dann auch mitgeholfen, diesen Anschlag zu beenden ein Stück weit, indem er Informationen über den Laden geliefert hat und halt einen Grundriss anfertigen konnte etc. pp. Also wir können davon ausgehen, dass da mehr Leute tot gewesen wären, wenn er das nicht geholfen hätte. Und dafür gab es dann auch in Facebook und Twitter und Konsorten gab es dann halt starke Bewegungen. Hey, der Mann, der muss doch für seine Heldentat jetzt eingebürgert werden. Das ist doch wohl das Mindeste, was wir für ihn machen können. Und das ist dann auch passiert.
Ja.
Mit viel Tamtam.
Aber ich will noch mal ganz kurz zu den Crypto-Wars zurückkommen. Weil das war
genau.
Es ist natürlich auch spannend, also Vorratsdatenspeicherung und sowas. Gab natürlich die ganze Phalanx.
Ja.
Und natürlich ist auch dieser Verweis auf die Terroristen von den Politikern reine Propaganda, weil wir wissen alle, dass natürlich die Terroristen, auch wenn du jetzt irgendwo Key-Escrow-Verfahren einführst, es gibt immer noch die Software auch ohne Key-Escrow und oder du könntest das Key-Escrow auch mal mit gefälschten Schlüssel und so weiter und so fort. Kannst du alles umgehen und wenn du Terrorist bist, das heißt also ein wirkliches Geheimhaltungsinteresse hast, dann wirst du auf diese Software Zugriff haben und du wirst verschlüsselt kommunizieren, dass die Behörden da nicht mithören können. Das heißt mit anderen Worten, Terroristen, darum geht es gar nicht. Und jetzt bin ich aber viel, viel interessanter, worum es eigentlich geht. Ja. Und eigentlich geht es, und ich finde, das ist auch gerade im deutschen Diskurs überhaupt nicht so richtig, das ist komplett untergegangen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Ist jetzt schon die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp ausgerollt eigentlich? Oder ist das noch in Arbeit?
Oh Gott. Also es gibt, ich glaube, die ist bei Android, ist sie an. Und zwar, wenn Android-Geräte untereinander kommunizieren. In der iOS-Version gibt es das nach wie vor meines Wissens nicht. In der Android-Version ist es jetzt drin. Ja.
Also wir wissen, dass Apple schon seit längerem wohl, ich glaube auf jeden Fall auch echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in iMessage drin hat.
Genau, da ist bei solchen Verfahren immer umstritten. Ja, wir kennen die Implementierung nicht und so weiter, die ganzen Diskussionen, aber wir können erstmal davon ausgehen, Apple behauptet und bisher hat niemand das Gegenteil belegen können. Genau. Beziehungsweise alle Untersuchungen haben das eher bestätigt. Apple hat eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Genau.
Die hat WhatsApp ihre Schwächen.
Zieht jetzt nach.
Genau, WhatsApp kriegt jetzt auch.
WhatsApp zieht jetzt nach. Und Google redet ja auch davon, dass sie da was entwickeln. Hangout ist noch nicht Ende zu Ende verschlüsselt, aber es kann halt auch gut kommen. Also sie entwickeln zumindest eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Browser-Basis.
Nein, nicht nur das. Ich meine, es gibt ja noch, also ja, das sind sozusagen die kleinseitigen Sachen, aber was ja alle jetzt alle großen Firmen im Rahmen dieser NSA-Affäre gemacht haben, dass sie, Moment mal, die klemmen sich direkt an unsere Leitung und hören unseren Datentraffic ab. Warum haben wir erstens, also das ist natürlich ein massives, warum haben wir das nicht verschlüsselt? Und dass diese Leitungen jetzt wahrscheinlich bei allen Providern oder bei allen großen Anbietern mittlerweile selbstverständlich, so wie es eigentlich hätte schon die ganze Zeit sein sollen, kann man gerne argumentieren, aber verschlüsselt sind. Und damit sind die Geheimdienste auch da aus einem wichtigen Teil der Kommunikation raus. Und ich gehe fest davon aus, dass dass sie natürlich auch auf diese Verschlüsselung mit diesen Gesetzen gerne wieder Zugriff hätten.
Also, was ich jetzt nicht denke, ist, wir müssen einfach mal, um diese Größenordnung klar zu kriegen, ja. Alleine WhatsApp hat 700 Millionen Nutzer.
Ich glaube, sonst ein paar mehr, aber ja.
Also, wir können also davon ausgehen, mit iMessage, mit WhatsApp und wenn dann noch Google kommt, dass wir weit über 1 Milliarde Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation haben werden. Und das ist etwas, wo ich den Angstschweiß der Politiker durchaus nachvollziehen kann.
Na, erstmal der Geheimdienste.
Ja, genau. Also das sollte man vielleicht als allererstes mal machen. Wenn es überhaupt eine wirkliche, echte Gegenreaktion, eine wirksame Gegenreaktion gegen die Geheimdienste gibt, seit Snowden gegeben hat, dann ist es das und nur das. Mhm. Nichts anderes, was seitdem passiert ist, hat irgendeinen signifikanten Einfluss, aber das hat wirklich, 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 das reißt ein Riesenloch in die Massenüberwachung der Geheimdienste, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der großen Anbieter. Und deswegen kann ich das halt auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum das noch nicht so thematisiert wird in der Wichtigkeit, in der das gerade. Das ist wirklich ein Game-Changer, ja. Mhm. Da gehen bei der NSA mal eben 1 Milliarde Lichter aus, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die wiederum ihren Politikern gerade aufs Dach steigen und sagen, du, da rollt gerade was auf uns zu, wir werden gleich alle blind, ja. Mhm. Und ich würde aber noch nicht mal sagen, dass das große Problem, dass das große Ding das Aussperren der NSA ist, sondern ich glaube vielmehr tatsächlich, dass sag ich mal, Telefon, Message abhören halt zu einem Alltagsinstrument der Strafverfolgung geworden ist, bei auch kleinen Delikten, bei dem Dealer von nebenan, von von den Autoklauern, die sich koordinieren, von irgendwie etc. Da geht es um Beweissicherung.
Naja, aber auch von der NGO, die es gewagt hat, gegen irgendeine Autobahn zu protestieren oder so.
Genau. Und auch von den Demonstranten und so weiter und so fort. Das heißt also, dort hat der Staat in Form nicht der NSA, sondern halt tatsächlich in der Polizeibehörden auch routinemäßig Zugriff. Und wenn du diese Masse an Kommunikation, die da plötzlich diesen Strafverfolgungsbehörden entzogen wird, die betrachtest, dann ist das eine massive Schwächung der Rechtedurchsetzungsmöglichkeiten des Staates im Allgemeinen. Ne? Und da bin ich mir sehr sicher, es geht nicht um Terrorismus, es geht um den kleinen Scheiß, den täglichen kleinen Scheiß. Und zwar aber in einem so riesengroßen Maße, dass er wirklich dass er wirklich einen Impact hat, haben wird auf die Möglichkeiten des Staates insgesamt. Ich habe mal vor Jahren den Artikel über das Darknet geschrieben, ne? Und da habe ich halt geschrieben, dass das Darknet auch so als so eine Art Versprechen oder Drohung im Raum steht gegenüber den Politikern, die das Internet regulieren wollen. Also je dolder sie das Internet regulieren wollen, desto mehr Kommunikation wird halt dark gehen. Ja, also wird sich halt ins Darknet verlagern. Und obwohl es inconvenient ist und so weiter und so fort, aber die Leute werden sich halt dadurch zu Wehr setzen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das jetzt passiert ist. Also durch Edward Snowden und diese massenhafte Massenausspähung diese Verschlüsselung der Dienste durch die Konzerne ist ja eine konkrete Reaktion genau darauf, die Geheimdienstenthüllung. Entsteht jetzt sowas, ist nicht das gleiche wie ein Darknet, aber ich nenne das jetzt mal Darknet Light, ja. Mhm. Also wo halt die Kommunikationsinhalte zumindest nicht mehr identifizierbar sind, die Kommunikationsleute schon, also die Anonymität ist damit ja nicht gewährleistet, aber immerhin die Inhalte werden plötzlich entzogen. Und das ist jetzt das gerade, was passiert. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das wirklich tief strukturell die Macht des Staates in Frage stellt. Und zwar in einem Maße, dass wir uns gerade nicht so bewusst sind.
Ich glaube, es müsste die Macht des Staates nicht in Frage stellen, wenn der Staat sich einfach anders definieren würde. Aber wo ich dir auf, also was ich noch zu bedenken geben möchte bei dieser ganzen Diskussion, ich meine, wir haben jetzt diese Vorratsdatenspeicherung, darum bin ich nochmal auf das Thema zurückgekommen, dass jetzt die Vorratsdatenspeicherung rollt und hier, wo ich lebe, ist sie schon gegeben. Und in Deutschland wird sie weiterhin kommen, egal wie viele Argumente öffentlich eigentlich dagegen sprechen, sie einzuführen, sie wird trotzdem kommen. Dann wird jetzt als nächstes sozusagen dieses, wir müssen doch in jede Kommunikation, ich möchte nicht, dass Terroristen im Zweifelsfall, bla 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 bla, sozusagen dann dieses irgendwie, dass Regierungen die Schlüssel hinterlegen können, also die Kommunikation entschlüsseln können sollen. Und das wird.
Meinst du, das kommt? Das kommt? Also.
Na, Sie werden es auf jeden Fall probieren.
Also
im Augenblick sehe ich noch keine wirklich starke Argumentation dagegen.
Und also ganz kurz. Darf ich mal ganz kurz hier einhaken, weil
ich wollte jetzt noch mal kurz den Punkt zu Ende führen. Ich glaube, das nächste wird dann sein, sozusagen, naja, wenn wir jetzt schon für bei Terroristen die Kommunikation abhören dürfen, dann kann es ja wohl nicht sein, dann wird es halt in immer mehr Bereiche reingehen, wo dann halt selbstverständlich diese Schlüssel eingesetzt werden, um die Kommunikation zu entschlüsseln. Eben, wie du gerade gesagt hast, bei eher kleinen, banalen Delikten. Und eben gerade als du diese Geschichte erzählt hast mit dem, naja, diese Kommunikation abhören. Wir hören ja immer wieder, wie so gesagt wird, wir sehen ja, wie seitdem die Lichter ausgehen, in dem Moment, in dem die Edward Snowden Sachen draußen sind und sowas, wo man sich immer ein bisschen lustig drüber macht. Vielleicht ist das gar nicht so lustig drüber zu machen, sondern man müsste einfach das Wort Terroristen durch Verdächtige ersetzen und die halt einfach dadurch, dass die Dienste, die sie nutzen, jetzt halt sicherer werden im Rahmen der Entdeckung durch Snowden, dass die Geheimdienste plötzlich und die Polizei einfach, dass tatsächlich bei ihnen die Lichter ausgehen. Und ja, was wolltest du sagen? Sorry. Also ich würde sagen, das ist die nächste Stufe, die nächste Ausbaustufe der Totalüberwachung. Jetzt geht es nicht mehr nur um Metadaten, sondern jetzt geht es auch um die Inhalte.
Ja, also die Inhalte wurden ja schon immer mitgeschnitten.
Ja, ne? Jetzt also wird sich halt der rechtssicher gemacht, dass man auch immer darauf Zugriff hat.
Also ich interpretiere voll das folgendermaßen. Ich glaube ganz ehrlich, dass diese Vorstöße der Regierungschefs in Sachen dieser Verschlüsselungstechnologie, dass das gar nicht auf ein Gesetz abzielt, sondern tatsächlich ein ins Gewissen reden der Konzerne ist. Sie wollen politischen Druck gegenüber den Konzernen aufbauen, damit die das freiwillig implementieren, dass die freiwillig Key Escrow und sowas, solche Sachen halt implementieren. Denn ich kann, es ist natürlich auch durchaus ein Gesetz vorstellbar, aber dann müsstest du halt irgendwie sagen, so ja, dann muss halt irgendwie WhatsApp diese Key Escrow Auflagen haben, sonst dürfen sie hier nicht angeboten werden in Europa oder sowas, genau. Ja? Das könnte man natürlich auch machen, klar. Ja. Aber dann kommst du halt echt extrem krass in Teufelsküche, wenn du halt dann trotzdem noch PGP Open Source Software halt duldest, die genau das
glaube ich
halt nicht implementiert.
Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube,
wie willst du das rechtlich denn begründen? Also dann müsstest du ja auch
die Software ist einfach formell illegal. Das heißt nicht, dass du jetzt jeden Server abschießt. Das ist ja nicht, dass dein Gesetz in dich zusammenbricht. Das halte ich immer für ich habe auch bei Netzpolitik war auch so ein Artikel darüber. Ja, aber das kann man doch gar nicht. Und die Open Source Software und so weiter. Die scheißen auf Open-Source-Software. Das interessiert die halt nicht. Es ist halt verboten. Und wenn sie irgendein Mittel gegen dich brauchen, wenn sie irgendein Mittel brauchen, um dich zu verknacken, dann der hat aber illegale Verschlüsselungssoftware eingesetzt, dieser Whistleblower. Dann haben sie erstmal auf der Basis schon mal immer was in der Hand, um dich einzuknasten. Mhm. Und darüber hinaus, die großen, wenn eben WhatsApp, wenn iMessage etc. pp., wenn die ganzen großen Dienste, wir haben doch gerade darüber geredet, bei diesen Alltagsdelikten, wenn die mitspielen müssen, weil sie einfach weil es für sie wirtschaftlich nicht anders geht oder weil es für sie nicht anders machbar ist, wenn die Gesetzeslage nun mal so ist, dann müssen sie da mitspielen, dann hast du eben 99, also dann hast du bis auf einen Promilleanteil, hast du automatisch Zugriff auf alles. Dann bist du halt einfach dabei. Und in dem Fall muss ich jetzt auch noch dazu sagen, du bist halt in jedem Browser automatisch drinne. Du bist, also die gesamte Mainstream-Kommunikation hast du damit komplett erfasst. Und wenn halt irgendjemand tatsächlich auf die Idee kommt, sein Unterseekabel durch den Atlantik durch, die Kommunikation zu verschlüsseln und damit die Geheimdienste auszusperren, dann kannst du halt sagen, hingehen, wo ist denn der Schlüssel? Wir haben ein Gesetz, dass du uns den Schlüssel geben musst und schon sind sie wieder in allem drinne. Also das ist.
Hast du da Worten, das hätte dann sozusagen die gesamte Aufregung über die NSA hätte dann nichts anderes zur Folge, als dass rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, das, was vorher illegal getan wurde, zu legalisieren.
Ja.
Ja. Also auch ein schönes Outcome. Nee.
Und wenn du halt schlau genug. Also ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, dass. Also ich meine, natürlich ist denen das bewusst, dass jemand, der sich selber seine Software kompilieren kann, aber machen wir uns nichts vor, auch die meisten Terroristen haben dieses Wissen, zumindest im Augenblick, wahrscheinlich noch nicht so. Also ich meine, die da von Paris so doof, wie die sich angestellt haben, also es ist ja jetzt auch nicht das Allerdümmste. Es sind ja nicht alles Superhacker, die, ja, dann lade ich mir halt hier bei diesem amerikanischen Server oder bei dem Server in die Software runter, wo ich dann einfach nur den Key und schon kriegen wir das alles hin. Sorry.
Also ich meine, man kann jetzt wirklich sagen, über OpenPGP ist echt immer noch ein Krampf im Arsch, aber man muss jetzt keinen Mega-Computer-Experte sein.
Ja, aber in dem Moment, in dem sozusagen die Variante, in dem du dir die Variante, bei der der Geheimdienst nicht mithören kann, selber zurechtkompilieren musst, ist das schon plötzlich sehr, sehr schwer.
Ja, kompilieren musst du es ja nicht.
Na doch, in dem Moment, in dem du sozusagen, also bei GitHub, ich meine, du brauchst ja gar nicht auf jede einzelne Version reinzugehen. Du gehst einfach zu GitHub und sagst, hey, bei euch wird Open Source Software gehostet, schmeißt die mal runter von euren Servern. die, also hier Open Source Software, die nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Oder eben, wir sperren GitHub von Europa aus, weil da Software angeboten wird, die nicht den europäischen Gesetzen entspricht.
So. Aha, ich glaube, das gibt einen Shitstorm.
Natürlich gibt das einen
Shitstorm. Das gibt nicht nur einen Shitstorm, du musst ja auch mal sehen, da würde dann die Wirtschaft wirklich reintreten und in die Wirtschaft reintreten.
Also
GitHub ist für die Wirtschaft echt wichtig, sorry.
Ja, nein, aber dann macht man es halt ein bisschen leise, dann geht man erstmal zu GitHub und sagt GitHub Bescheid, hey, sag mal GitHub, ihr habt da so Software, die darf nach europäischen Gesetzen oder auch nach amerikanischen Gesetzen. Ich meine, nach amerikanischen Gesetzen ist das ja dann relativ einfach. Dann schicken die ja halt die Polizei vorbei. Hey, übrigens, entweder die Software kommt runter oder ihr geht alle in den Knast. So, was macht GitHub dann? Natürlich nehmen sie die Software runter. So, was macht die Software? Sie hat keine andere Wahl, als nach den Regeln zu spielen und sich dann halt die Open Source, also die Open Source Variante so zu bauen, dass du dass du da keine andere. Natürlich wirst du dann immer noch in irgendwelchen Untergrundforen eine Version dieser entsprechenden OpenPGP oder was auch immer was geben, bei der das nicht der Fall ist. Aber es setzt immer mehr Wissen voraus, diese Version auch selber zu installieren und die zum Laufen zu bringen. Und die Gefahr, dass du halt irgendwie einer Version aufflugst, die dann halt doch wieder vom Geheimdienst eigentlich nur in Umlauf gebracht worden ist, ist relativ hoch. Also musst du den Quellcode selber lesen können. Also musst du Ahnung davon haben, wie man Quellcode lesen kann. Das ist schon überfordert schon die allermeisten Terrororganisationen total. Und die meisten kriminellen Vereinigungen genauso.
Ja, also ich sehe da die ich sehe das noch nicht so, dass das politisch ist, so durchsetzbar ist.
Es wird hinreichend weit durchsetzbar sein, glaube ich. Das wird gar kein großes Problem sein.
Ja, und das, aber wenn wir das zulassen,
ja.
Dann ist der Kampf halt tatsächlich verloren. Also weil das ist jetzt die erste und einzige Chance, tatsächlich die Massenüberwachung wirklich signifikant zu schwächen. Und
das ist der Gegenschlag.
Und den Gegenschlag, den halte ich für politisch möglich, aber auch für politisch schwierig. Denn
ich glaube,
man muss sagen, lass mich mal ganz kurz mal. Ich glaube, gerade die britische, die amerikanische Regierung haben sich in ihren Versprechungen, wie verantwortungsvoll doch mit solchen Dingen umgegangen werden, ja, haben sie sich so dermaßen diskreditiert, dass sie, glaube ich, dass ihnen in der Bevölkerung dafür keinen Kredit mehr eingeräumt wird.
Das glaube ich keine Sekunde lang. Cameron hat es ja sogar, ich meine, ist ja nicht so, dass er gesagt hat, wir machen das jetzt. Hahaha, ihr habt keine Möglichkeit, was dagegen zu tun. Seine Aussage war ja, wenn ich wiedergewählt werde, dann führe ich das ein. Das heißt, dass er jetzt irgendeinen Streich macht oder sowas, sondern es ist ein Wahlversprechen, was der gerade gesagt hat. Er hat seinen Bürgern versprochen, hey, ich schaffe Krypto ab, beziehungsweise für den Staat nicht mehr abhörbare Krypto, wenn ihr mich wiederwählt. Wenn der wiedergewählt wird, dann hat er alle Legitimation dazu. Dann kann wirklich nachher niemand behaupten, er hätte von nichts gewusst. Und dann hat er die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Punkt tatsächlich hinter sich. Und wenn er dann damit geht, zu den entsprechenden Firmen.
Die Engländer sind ja sowieso durchgeknallt, ne?
Aber, aber meinst du denn in Deutschland, wenn sich Merkel hinstellen würde,
wenn wir auf europäischer Ebene.
Vielleicht wird das auf europäischer Ebene gemacht werden. Aber ich glaube, in der Bevölkerung die Legitimation, ich meine, wir hatten es bei der Vorratsdatenspeicherung, ich habe doch nichts zu verbergen. Und meinst du denn, das wäre da anders?
Vorratsdatenspeicherung wurde jetzt durchaus sehr, sehr effektive politische Prozesse jedes Mal in Gang gesetzt, sie zu verhindern, beziehungsweise
Gerichte, das Bundesverfassungsgericht hat sie abgeschafft. Leute, die davon Ahnung haben, haben diese Gesetze abgelehnt und haben sie verhindert.
Genau. Warum soll das denn nicht auch zu den Antikryptogesetzen passieren?
Weil es mit der nächsten Version der Vorratsdatenspeicherung schon nicht mehr funktionieren wird.
Das werden wir sehen. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel sehr enge Vorgaben durch das europäische und das deutsche Verfassungsgericht. Der Heiko Maas hat da auch schon abgewunken, ja.
Naja, mal gucken, wie lange noch. Ich meine, die SPD, er hat abgewunken, das fand ich ja erstmal ziemlich gut. Und dann hat die SPD ja sofort gesagt, Moment mal.
Dass Gabriel ein Vollidiot ist, das brauchen wir
ja auch gar nicht unterhalten. Aber auch Cem Özdemir hat ja irgendwo in einer, ich weiß nicht, ob das in einer Talkshow war oder sowas, ich habe es nur so am Rande mitbekommen, dass er so irgendwie so, naja, unter den Bedingungen könnten auch die Grünen einer Vorratsdatenspeicherung zustimmen. Dann hat er im Nachhinein wieder zurückgewunken, bla bla bla, und ist halt wieder, weil seine Partei ihn ganz massiv, absolut zu Recht, dafür angegriffen hat. Und halt gesagt hat, sag mal, hast du wohl nicht mehr alle. Aber dass das jetzt, also ich gehe fest davon aus, dass entweder jetzt im nächsten Anlauf und wenn nicht im nächsten Anlauf, dann im übernächsten Anlauf und oder im Anlauf danach die Vorratsdatenspeicherung kommen wird und legal kommen wird. Also wenn sich
und doch
Das
finde jetzt die Vorratsdatenspeicherung einfach gerade nicht so spannend.
Ja, aber und dann ist halt in nächster Stufe die Krypto. Ich meine, was ist daran, also sie werden eine Variante finden, wenn sie nicht total doof sind, die einfach die nicht gegen die Verfassung verstößt, sollte und dann hat das Bundesverfassungsgericht da einfach keine Handhabe mehr. Dann sind die, ich meine, es ist ja nicht so, dass die ein Vetorecht gegen die Politik hätten, die das Bundesverfassungsgericht, sondern solange es nicht gegen das Grundgesetz
verstößt.
Ja.
Also um die politischen Akteure da mal zurechtzukommen. Kriegen, ja?
Ja.
Also wir haben da einerseits sozusagen die Politik, also Repräsentanten des Staates, die haben ein Interesse daran, sie wollen Kommunikation abhören können. Wir haben auf der anderen Seite die Zivilgesellschaft, da sind wir jetzt, glaube ich, einfach unterschiedlicher Meinung. Mhm. Ich glaube, es wird dort einen großen Widerstand geben, der sich ausdrücken wird, den man auch jetzt schon spüren kann.
Okay. Mittlerweile stärker drin als ich, weil ich halt so gar nicht mehr in Deutschland unterwegs bin, aber okay, ja.
Das ist jetzt aber erstmal Spekulation, ne? Also wie groß dieser Widerstand sein wird, ist die andere Sache. Aber wir haben noch einen dritten politischen Akteur, den ich nicht unterschätzen würde, und das sind die Plattformbetreiber. Die Plattformbetreiber haben durch Snowden-Enthüllung und so weiter und so fort massiv an Vertrauensverlust erlitten. Sie haben Angst um ihr Geschäft. Das ist einer der Gründe, warum sie diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung halt einführen wollen. Und das schon einführen. Und die haben ein nicht unwichtiges politisches Gewicht, vor allem in Amerika, weil sie halt Silicon Valley ist halt dort, wo Amerika halt echt dicke Geld verdient. Ja, sie haben ein extrem wichtiges, ich sag mal so, dass es Silicon Valley gut geht, ist Washington sehr wichtig. Mhm. Und wir haben und sie haben auch insgesamt auch ein zumindest latent vorhandenes extremes Mobilisierungspotenzial. Man konnte das schon ein bisschen merken, wo zum Beispiel Google seine Öffentlichkeitsmacht, ja, zum Beispiel schon eingesetzt hat gegen das Leistungsschutzrecht, haben sie ja tatsächlich auf der Startseite sogar Dinge gehabt dagegen, mit einer Petition, die man unterschreiben konnte und so. Wenn Google, Facebook, Apple halt sich dann auch noch auf die Hinterbeine stellt und seine Nutzer mobilisiert, zu sagen, passt mal auf, wir wollen euch hier eine wirklich echte, sichere Kommunikation geben, das ist das, was wir wollen, und der Staat will uns jetzt aber zwingen mit einem Gesetz, dass wir das nicht mehr tun dürfen, ja, ob das nicht nochmal auch ein Faktor sein kann. Also
das kann durchaus nochmal ein Faktor sein, da stimme ich dir zu, da hast du recht.
Das könnte, also wenn da nochmal sowas passiert, dann könnte ich mir gut vorstellen, da kann auch mal, also ich sehe diesen Kampf definitiv noch nicht verloren. Ich sehe diesen Kampf, ich sehe, dass das nochmal ein sehr komplexes Ding ist. Ich habe da ja noch meine Gedanken in meinem Buch viel ausgeführt, dass ich glaube, dass halt dort ja auch eine immanente Systemkonkurrenz zwischen Staat und Plattformen existiert, der sich mit der Zeit immer mehr in Richtung Plattform, also zugunsten der Plattform entwickelt. Und das ist ja ein konkreter, echt wirklich ein richtig großer Clash zwischen Plattformbetreibern und Staat, der da auf uns zukommt. Und das ist jetzt alles die Frage. Also eventuell lassen sich die Plattformbetreiber auch einfach überreden. Ja, sie sagen so, ja, nö, eigentlich, Staat, hast du recht. Das geht ja auch nicht, dass dann halt irgendwie Kommunikation nicht abhörbar ist. Das führen wir jetzt einfach mal so ein. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich da auch übrigens untereinander koordinieren, wie sie da vorgehen, politisch. Ja,
hoffe ich doch mal.
So, würde Sinn machen, definitiv, ja. Und ja, also es ist gerade extrem spannend, finde ich. Und ich habe da noch nicht so und ich sehe da noch nicht, ich sehe da noch keinen klaren Gewinner und keine klare Sache, die da rauskommen kann. Es kann
also
sich von heute auf morgen können die Plattformbetreiber sagen, ja, nö, stimmt, hier Key Escrow, alles gut, Start, so, ja, und dann hat sich die Sache erledigt, so, ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass halt die auf Konfrontation gehen und sagen so, nee, wir werden jetzt gegen das Gesetz kämpfen. So.
Das stimmt. Also es wird sicherlich auch von Land zu Land anders sein. Ich stimme zu, hier in Amerika ist die Gemengelage anders. Ich habe das Gefühl, dass gerade Cameron jetzt in Großbritannien das sehr, sehr schlau angestellt hat, dass er nämlich diese Bedingung geknüpft hat, so wenn ihr mich wieder wählt, dann das. Dann hat er plötzlich eine relativ starke, also dann hat er quasi einen Volkswillen da im Hintergrund und ich glaube nicht, dass er, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Großteil der Briten sagt, yes, wir wollen was, wir müssen mehr gegen den Terror tun. Und ich habe doch nichts zu verbergen.
In Großbritannien kannst du ja auch in Beugehaft genommen werden, um dein Passwort
Die Gesetze da sind ja sowieso schon ziemlich abenteuerlich, ohne dass es irgendwie einen nennenswerten Widerstand dagegen gäbe. Und wenn er diese Unterstützung im Rücken hat, und ich meine, einem David Cameron kann es im Zweifelsfall scheißegal sein, ob die Leute Google nutzen oder nicht, weil der kann sich dann im Zweifelsfall nämlich hinstellen und wenn dann Google oder Facebook oder Apple oder wer auch immer nicht mitspielen will, dann sagen sie einfach, die unterstützen die Terroristen, indem sie in unserer Polizei, in unserem Land verhindern, dass wir Terroranschläge aufklären.
Das Narrativ wurde ja schon aufgemacht.
Also. Und das wird dann von allen großen Zeitungen etc. pp. Von den Medien wird das dann so gefahren werden. Und ich glaube, da hat er extrem gute Karten. Also das wird echt schwer. Das finde ich gerade so, dass das... da muss man erstmal einen Hebel gegen finden. Also ich bin gespannt. Und ob das in Deutschland so anders laufen würde im Zweifelsfall, also ich hoffe, wir werden es nicht überprüfen müssen, aber du bist ja relativ optimistisch offensichtlich, ich bin da eher skeptisch.
Also. Ja, ich bin vorsichtig optimistisch. Ja. Also ich sag nicht, dass das passieren wird und dass es so kommen wird, aber ich glaube, es gibt da eine Chance. Also momentan ist ja auch noch kein Gesetzesentwurf irgendwie unterwegs, noch hat keiner einen konkreten Vorstoß gemacht. Gleichzeitig haben die Plattformen schon Fakten geschaffen zu einem Großteil, ja, und werden wahrscheinlich innerhalb dieses Jahres werden wir da noch eine ganze Menge sehen. Und das darf man auch, also die Macht des Faktischen darf man auch nie unterschätzen, ja, also wenn dann schon mal sozusagen die echte Ende-zu-Ende, sichere Ende-zu-Ende Verschlüsselung da ist und dann der Staat sagt so, und jetzt müssen wir diese aber unsicherer machen, ja, das ist dann halt viel schwerer, als wenn du das jetzt halt im Vorhinein verhindern könntest, ja. Weil du hast dann halt einen Zustand, den du verschlechtern könntest. Also das ist halt so ein bisschen so wie bei der Kunden, die du hast, ja. Du kannst nicht hingehen und ein schon vorhandenes Angebot verschlechtern. Das geht nicht.
Das ist sehr viel schwerer,
ja, genau. Das ist sehr, sehr viel schwerer. Und ich glaube, in dieser Situation ist jetzt auch die Politik. Also es wird spannend auf jeden Fall, ja.
Also ich sehe, es wird ein sehr, sehr harter Kampf. Das heißt nicht, dass man aufgeben sollte, aber es ist, ich bin in der aktuellen Situation alles andere als optimistisch. Ja.
Ja.
Aber ich würde hier gerne, wo ich nämlich sehr optimistisch bin, ist gerade das Wetter draußen und wir wollten heute nochmal zum Pazifik fahren, weil da ist heute wohl extrem Hochwasser, also super, super, super Flut. Und die wollten wir uns gerne angucken und vielleicht nebenbei noch ein paar Delfine angucken. Darum würde ich jetzt langsam den Podcast gerne beenden.
Cool, aber dann haben wir das endlich mal wieder geschafft. Das ist jetzt der erste Podcast, den wir sozusagen in dieser regulären Version, also ich in Berlin, du in
meiner Wohnung in San Francisco.
Genau. Das ist das erste Mal, dass wir das jetzt so gemacht haben. Wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie einspielen, wieder das eingrooven. Ich glaube, wir werden erstmal die nächsten Male auch erstmal, glaube ich, erstmal nicht so schnell wieder Gäste haben, sondern bevor wir da irgendwie unser Setting gefunden haben. Also man hört das jetzt wahrscheinlich auch an der Audioqualität, dass es halt auch jetzt noch nicht, dass wir das optimale Setup noch nicht gefunden haben.
Genau. Michi muss irgendwo hin, wo das Internet schneller ist und wir brauchen für ihn ein neues Headset. Also klickt den Flickr-Button. Flicker?
Genau, Flatter-Button. Ihr könnt uns mal wieder flattern, könnt auch mal wieder Geld rüberschicken.
Wir müssen viel Hardware kaufen.
Wir müssen jetzt wieder neu investieren, um diese...
Seid doch so gut.
Und diese, genau.
Spenden sind auch gerne willkommen, etc. pp.
Also wir müssen reden. Man muss das dazu sagen, die meisten Leute, es gibt ja viele Leute, die halt noch nie auf der Wir müssen reden Seite waren, aber trotzdem den Podcast hören.
Wir haben hier Steffen 100 gerade, der hier... offensichtlich mir zufälligerweise reingerutscht ist in unseren Podcast und jetzt, ich weiß nicht, ob er noch dabei ist, aber offensichtlich gar keinen blassen Schimmer hatte, wer wir beide sind.
Wahrscheinlich dachte er, wir sind diese YouTube-Leute und würden jetzt über Games reden.
Genau. vielleicht ist das ja für uns total gut, dass die sich so benannt haben wie wir, weil wir dadurch einfach neue Hörer zugeschoben kriegen.
Ja. YouTube-Stars, ja. Gut, dann würden wir sagen mal irgendwie hier das vielen Dank fürs Zuhören und unterstützt uns weiter.
Vielen Dank fürs Flattern,
Und wir hoffen, dass wir dann auf jeden Fall nächsten Monat auch wieder ein BMR machen.
Ja, vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Solange das Kind noch nicht da ist, geht das alles noch ein bisschen einfacher. Danach wird es noch mal ein bisschen
komplizierter. Stimmt, oh Gott, das wird ja auch noch mal komplizierter.
Genau.
Na gut.
Alles klar, okay. Dann
tschüss.
Bis demnächst. Tschüss.